Liebe SPD-Basis, Zeitungs- und TV-Reporter berichten über euch wie über die englische Königsfamilie. Die Fernsehbilder zeigen selbstgemachten, mitgebrachten Kartoffelsalat. Wir sehen in einem Hinterzimmer in einer Gaststätte Sozialdemokraten. Man glaubt, kölnisch Wasser zu riechen. Es ist so rührend. Jemand mit einem dicken Bauch spricht von Marx. Eine Mutter klagt, dass sie keine Behandlung hat für ihr Rückenleiden. Es ist nicht erfunden. So viele verzweifelte Gespräche finden in den Hinterzimmern statt. Die Basis muss jetzt entscheiden. Die Basis sind 457.000 Mitglieder. Aber da gibt es noch das Quorum von 20%. Umgerechnet können jetzt rund 100.000 Menschen über die Zukunft Deutschlands entscheiden. Ihr Basismenschen. Vielleicht ist eine Entscheidung mit Kartoffelsalat und Würstchen gar nicht so schlecht. Mit Senf drauf. Ich liebe Basismenschen. Sie sind mir näher als die Könige. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht und Moral. Ich bin Bahn und Moral. Ich bin gerade durcheinander, weil ich habe auf Anhieb hier alles richtig gemacht. Und
dann machst du alles
falsch. Ja, ich muss dich auch erstmal jetzt hier ist, ne, also Folge 41 Überlebensausgabe ist immer noch. Cornelis ist da.
Guten Tag.
Dennis ist da.
Hallo.
Ich bin auch da. Das wird hier nämlich echt eine komplizierte Geschichte langsam.
Also man muss sich mal bildlich vorstellen. Also ich habe eine 2,5 Meter große Couch. Die beiden Herren, Herr Brun und Carter, sitzen da so auf 1 Meter gequetscht, weil jeder ein zu kurzes Kabel hat.
Gewisse Abhängigkeiten, die zu beachten sind.
Und dann ist es auch noch so.
Die große Frage, habe ich gerade geklippt oder war es Cornelis?
Du warst kurz davor, du bist auf jeden Fall viel zu laut.
Dennis. Ich klippe nicht, ich bin ein sehr ruhiger Sprecher.
Ich drehe mich im Zweifel nochmal einen Tick runter, weil ich dann eh lauter werde.
Ziemlich weit unten.
Das war jetzt auch ein sehr überraschender Start. Plötzlich
bist schon viel weiter runter als du, Dennis. Kann man gar nicht mehr.
Was ganz besonders ist, ihr wundert euch über diese, wo hier, also falls ihr euch wundert, wieso das so klar ist, das Geräusch. Man hat mir das Mikrofon umgedreht und plötzlich atme ich nicht mehr rein.
Und das rechte Nasenloch zeigt wohl offensichtlich am Mikrofon vorbei, im Gegensatz zum linken.
Genau.
Aha, du hast eine unsymmetrische Nase.
Scheinbar.
Ja, oh Mann. Oh, ganz, ganz coole Geschichte. Ich habe rausgefunden, kennt ihr das mit, habe ich das letzte Mal schon erzählt eigentlich?
Weiß ich nicht.
Das mit, kennt ihr das, wenn man das Phänomen, dass wenn man in Helligkeit gerät oder in die Sonne schaut, dass man da niesen muss?
Das hast du,
hast du letztes Mal erzählt.
Hast du schon mal irgendwo erzählt, aber ich bin nicht sicher, ob es
in der Küche war es, glaube ich.
Ja.
Ich erzähle es nochmal. Und das habe ich und ich habe das so meiner Kollegin erzählt. Als wir irgendwie zum Essen waren und sie hat gesagt, ja nee, wie, kenne ich gar nicht. Was, wie ist das denn, du lügst auch. Und ich habe gesagt, nein, das gibt es. Und habe es dann nach der Mittagspause mal hier in der Wikipedia nachgeschlagen. Und dieses Phänomen gibt es, das heißt dann irgendwie Foto-Dingsbums-Bla-Reflex oder so. Und stellt sich raus, das korreliert signifikant mit einer schiefen Nasenscheidewand. Und dieses Phänomen, das haben irgendwie so 21% der Bevölkerung oder so hat. Also
das wie heißt 17%. Das?
17%. Weiß ich nicht, Foto, gib dann einfach ein hier, in Sonne gucken, niesen, Wikipedia. Dann
wirst du schon finden. Sonne gucken, niesen. Das wird mir richtig empfohlen als hier. Ja. Photonistischer Niesreflex.
Cool.
Ja. Irgendwie sowas.
Beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen niesen müssen, wenn sie plötzlicher Helligkeit ausgesetzt sind.
Genau, und das korreliert auf jeden Fall signifikant mit einer schiefen Nasenscheidewand. Und zufälligerweise war ich irgendwie eine Woche später beim Arzt, weil ich so Schnupfenkram hatte. Und das war auch immer, ich war immer so einmal die Woche, so einen Tag ging es mir echt scheiße. Und sagte der Arzt, das ist bestimmt was Verschlepptes. Das kann gut Nasennebenhöhlen oder Stirnhöhlen sein. Wir röntgen das mal. Und dann bin ich zum Radiologen. Und dann wurde das geröntgt und dann war aber nichts, also war alles gut. Habe ich auch ein neues Wort gelernt, Strahlentransparenz. Das heißt, dass man die Schleimhäute nicht sieht, was gut ist. Und da konnte man sehen, dass meine Nase innen, der Innenknochen der Nase, echt weit versetzt ist und dass das nicht gerade in der Mitte ist. Und das hat sich aber nach außen wohl irgendwie wieder so gerade gewachsen, dass das nicht so stark auffällt. Das ist echt viel. Das sind echt so ein paar Millimeter. Das fällt auf der,
okay,
auf der Aufnahme total auf.
Also ich
hier, und jetzt nehme ich ja nämlich an, dass ich eine schiefe Nasenscheidewand habe. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay.
Was ich ja hier gerade lese, ist so, die wohl ersten Aufzeichnungen zu diesem Phänomen finden sich bei Aristoteles.
Bei Pseudo-Aristoteles?
Ja.
Wer ist das? Ist das
so, Wikipedia oder? Sagt das. Das ist, ist die Bezeichnung für die offene Gruppe der Autoren derjenigen Schriften, die Artikel oder Mittelalter Aristoteles zugeschrieben wurden.
Die Apokryphen von Aristoteles.
Genau, die wurden halt gesagt, oh, das musste Aristoteles, das ist ja schlau, das muss der geschrieben haben. So in etwa.
Ja, ja. Warum genau kennst du solche Wörter, Cornelis?
Weil ich mal religiös erzogen wurde.
Ich bin auch mal auf eine katholische Grundschule gegangen.
Ich habe nochmal die Bibel durchgelesen und danach wollte ich dann auch die Apokryphen lesen und fand es okay, aber alles nicht spannend. Also
ich hatte eine Religionslehrerin, die konnte die Bibel auswendig. Das war so creepy.
Was?
Okay. Ja. Das war so unheimlich. Und die hatte so einen Kugelschreiber mit eingebaut im Zeigestock. Und die war so ein bisschen älter und...
Das ist doppelt creepy.
Ja, ja, das war schon krass. Jedenfalls, um mal wieder alles hier in unseren Flow reinzubekommen, herzlichen Dank. Wir sind ja heute der 1. Dezember, das heißt der Monat November.
Und der erste Advent.
Ja, Advent.
Nee, das ist wichtig. Das ist wichtig.
Ach, Quatsch.
Doch, doch.
Nein.
Kommen wir noch so.
Genau, wir haben jetzt so mittlerweile so 17 und eine halbe Stunden den November, Dezember. Das heißt, der November ist abgeschlossen. Das heißt, herzlichen Dank für die vielen Filterklicks.
Ja, vielen Dank.
Danke, danke.
An der Stelle sagt es, wie wir das bisherige Geld investiert haben. In einen neuen Kopfhörerverstärker.
Ja, der raucht nämlich ab.
Genau.
Und hier raucht auch irgendwie, das Mischpult ist auch halb im Arsch, was auch dazu führt, dass hier irgendwie die Steuerung komplizierter wird und wir werden uns jetzt dran machen, hier mal ein bisschen.
Genau,
und braucht auch längere Kabel, weil ich kann meinen Kopf nicht bewegen und muss euch mit aus den Augenwinkeln in die Augen schauen. Was übrigens ein wichtiger Hinweis ist, ich bin nicht per Skype zugeschaltet.
Ja,
genau. Ja, ja.
Weil du hast ja so eine tolle Plastikkarte.
Black Mamba.
Und
jetzt in grün-schwarz.
Übrigens. Ja,
es ist also quasi so, weil grün-schwarz ist ja 100% Ökostrom.
Ja, widerlich.
Ja, ja, ist eklig.
Ja.
Und
so wie McDonald's, das fand ich ja wirklich, wirklich erschreckend. Dass sie einfach ihre Hauptfarbe von Rot in Grün geändert haben.
Ja, kann man halt machen. Das sind psychologische Effekte.
Von Ketchup zu Salat. Ja. Ganz einfach.
Und wir haben auch Geld in Remotes investiert. Ich dachte, ich kaufe auf Amazon Remotes, schön original. Pustekuchen waren auch gefälscht. Muss zurückgeschickt werden und ich werde jetzt demnächst mal in einen Saturn gehen tatsächlich und physisch die Packung gucken, ob die echt ist. Aber online kaufen wirst du scheinbar auch bei Amazon original, von Amazon verschickt über den Tisch gezogen.
Und woran erkennt man da eine originale Remote?
Nintendo hat so ein Siegelding.
Aha.
Er hat ein Siegelding und es kommt in der Originalverpackung, nicht nur eingeschweißt in Folie.
Okay, das ist ein deutlicher Hinweis, ja.
Und an der Stelle auch an...
Und ich meine auch, dass du bei Nintendo die Seriennummer eingeben kannst und dann kannst du die
überprüfen. Genau, die fehlte auch, die Seriennummer auf den Remotes, die ich bekommen habe. Haben aber dafür 28 Euro gekostet. Da fühle ich mich sehr verarscht.
Haben sie denn funktioniert?
Ich habe es nicht ausgetestet. Ich hab die sofort zurückgeschickt.
Ja, das war, ist ja das Ding, Ralf sagt ja immer, für so mit Remote, mit also die günstigen von Nicht-Nintendo zum Pairing mit Mac.
Da habe ich übrigens noch
einen Kann man Glück Tipp. Haben, kann man auch Pech haben. Und deshalb haben wir gedacht, kaufen wir direkt.
Ich habe doch noch einen spannenden Tipp, vielleicht wollt ihr das noch ausprobieren und man könnte es hier mal ausprobieren. Ich habe mich vor einiger Zeit gelesen, dass es von Sony, ich glaube für 19 Euro oder sowas,
ja,
oder für 29 Euro Bluetooth-Fernbedienung gibt für die PlayStation irgendwas mit massiv vielen Tasten, die eben auch genauso
gut funktionieren. Ach, du meinst die Leuchtbommel? Diese
Dinge mit sieht aus wie normale Fernbedienung eigentlich.
Ach so.
Haben ganz viele Knöpfe und die kann man alle belegen.
Es gibt ja noch von der PlayStation Move diese Leuchtbommel.
Ja.
Sieht auch lustig aus, wenn du dann die Leute anleuchten kannst.
Nee, aber du kannst dann...
Wissen es nicht, genau.
Du kannst dann aber auch das Ding nach oben ziehen und dann wirst du gemutet. Und
ach so.
Unten ist dann... Könnte man auch machen.
Und wenn man so macht, dann kriegen alle einen Stromschlag.
Ja, das ist diese, genau. Sieht so aus wie
eine ganz normale... Ach, diese!
Ja, aber die macht eben Bluetooth. Aber die macht Bluetooth und du hast da wirklich viele Tasten. Ich mache da mal jetzt einen Link in rein. Also es ist schon vielleicht auch ein Tipp für manche, die mit Bluetooth rumspielen wollen. Das Ding ist nämlich unglaublich billig. Heißt Sony, weiß ich nicht, steht das irgendwo? Naja.
PlayStation 3 irgendwas.
Bluetooth-Fernbedienung für PlayStation 3 kriegt man dann. Hat sehr viele Tasten und das kann man sehr gut also auch mit den entsprechenden Podcast-Programmen verknüpfen und verquicken und da lauter Funktionen drauflegen. Und nicht nur eben Mute. Ne? Also wenn man viele Tasten hat, haben,
die?
Viele.
viele.
30, da, kann man ganz viele Furzgeräusche hinterlegen.
Das ist auch genau, stimmt, das ist schön. Ja, ich mag das.
Das ist ja, das ist dieses Urding des Soundpads, Furzgeräusche einspielen. Jedenfalls dann, um nochmal weiter im Programm zu gehen, herzlichen Dank an Pascal, jetzt habe ich auch ein Hörergeschenk bekommen, nachdem ich meine Adresse nachgetragen habe.
Ach was?
Ja.
Was hast du denn bekommen?
Wo habe ich es denn? Ja, bis irgendwo, unter dem ollen Vorwärts, nee.
Ach, hast du den Vorwärts zum Ding schon bekommen?
Ja.
Ach was, war da schon denn dein Abstimmungsding drin?
Nee, noch nicht, das kommt Montag erst. Das Buch habe ich bekommen.
Ach so, ja, der kleine Hai.
Ja, genau, der kleine Hai.
Die Kunst des Sprechens, habe ich auch.
Und hier, willst du den Vorwärts sehen? Habe ich keinen Samstag.
Und das Abstimmungsding kommt
Montag? Nee, das kommt Montag.
Woher weißt du das?
Das steht im Internet.
Ach, dieses Internet.
Ja, setzt sich nie durch. Und jetzt ist halt die große Frage, wieso ist hier großes Chaos und so lange hat es gedauert mit der Live-Sendung? Ich habe eine Küche. Also fast eine Küche. Genau. Also was ist passiert? Mach mal eine Kapitelmarke.
Habe ich schon längst. Ich bin schon dabei, sie zu benennen.
Ja.
Das ist hier professioneller Amateur-Podcast.
Und genau, ich habe mir eine Küche jetzt gekauft endlich. Ich wohne jetzt mittlerweile hier 4 Monate in Berlin. Und meine Küche war recht rustikal bisher.
Bestand aus einem Kühlschrank, einem Ofen, einer Spüle, der Ofen war auch vorher schon drin.
Ja.
Mit Herd, ne? Ja. So ein Herdofending. Eine Spüle, die schon vorher drin war, und einen Klapptisch, den du mitgebracht hast.
Möchtest du was sagen?
Und den Hocker habe ich vergessen.
Nein, ich überlege nur, was eine wunderschöne Analogie zu einer leeren Küche, aber mir fällt keiner ein.
Ach so.
So ein Versprechen in einer Küche, genau.
Ja, ich hatte fast die Sorge, dass Renke Gasherd sagt und noch irgendeine doofe Kombination. So Modell, Dings da. Ja. Ich kenne euch.
Als hätte ich jemals solche Bemerkungen beim Kochen auf einem Gasherd gemacht.
Ja. Genau, ich habe jetzt, also wir haben uns, ich habe mich entschieden für die IKEA-Küche. Hab das jetzt gemacht, weil es gibt aktuell 20% Rabatt auf die Faktum-Serie und das die verbundenen Serien, also rationell und die auf die Griffe und dem ganzen Krimskrams. Also was zur IKEA-Küche gehört. Mit einer IKEA-Family-Card, die kriegt man ja nachgeworfen. Gibt es 20% Rabatt. Das heißt, ich habe knapp 130 Euro gespart. Das war, kann man machen.
These.
Ja.
Du hast nicht 130 Euro gespart, sondern die Leute ohne Family Card haben 130 Euro zu viel bezahlt.
Nee, nächste Woche würde ich 130 Euro mehr bezahlen, auch mit Family Card.
Ja, nee, ist schon klar. Aber ja. Ich glaube, dass die Family-Preise grundsätzlich immer eigentlich so die Standardpreise sind und alles andere ist Abzocke.
Ja, vor allem, weil man die Family Card wirklich nachgeworfen bekommt. Ja. Weil die sonst aber mit gar keinen Vorteilen belegt ist, oder? Nur mit kostenlos Kaffee, oder?
Kostenlos Kaffee?
Du Weil kriegst, Punkte kannst du ja nicht sammeln auf dem Ding.
Genau, du kriegst aber Vergünstigungen.
Kannst du mit bezahlen eigentlich?
Ja, es gibt noch so eine IKEA-Family-Bezahlkarte.
Genau, das ist
eine sonst geht ja kaum was mit bezahlen.
Genau, das ist eine Kreditkarte, die funktioniert.
Ja.
Und das ist die einzige Kreditkarte, also quasi deren eigene. Das läuft dann über irgendeine so eine komische Bank.
Icono-Bank, die gehört zu IKEA auch.
Ja.
Die haben ihre eigene Bank.
Genau. Ja.
Und genau, und ich habe jetzt mich für Faktum entschieden. Und wieso ist die jetzt 20% billiger? Naja, weil sie nächstes Jahr ausläuft. Juni 2014 läuft quasi Faktum nach knapp 20 Jahren aus, so alt ist schon diese Serie, und wird durch IKEA Method, also M-E-T-O-D, also Mi-Tod, also mein Tod.
Die Küche ist mein Tod.
Ja, so in etwa.
Tja.
Ersetzt. Und das sieht, sorry, dass diese neue IKEA-Serie sieht schon ein Tick krasser aus. Die ist doch also noch rechtwinkliger, also flache Formen, rechtwinklig, mehr Wohnküche, auch vor allem sehr viele offene Elemente. Sieht schon krass aus. Einfach mal in die Bildersuche werfen, schon sehr interessant. Und die gibt es jetzt bald. Und schon ganz lustig. Wir haben heute ganz viel aufgebaut. Wir sind nicht fertig geworden, weil mir auch ein paar Teile noch fehlen. Also wir haben halt den Fehler gemacht, Samstag zu kaufen. Also nach mir wurden Küchen gekauft, vor mir wurden Küchen gekauft. Wir standen halt da in so einem Warenlager und haben uns um die letzten Pakete noch gekloppt quasi. Also da kam so ein älteres Rentner-Ehepaar und es ging auf das Paket, auf die Palette zu, die wir hatten. Und da standen noch 8 Pakete. Und Renkes Freundin fragte die so ein wenig auch verzweifelt.
Frau, bitte, ja.
Ach, Frau mittlerweile, stimmt ja. Ja, Frau sagt ja so, wie viele Pakete wollen Sie nehmen? Und die sagen so 2 und ich so, oh, winning, weil ich auch so eine 6 brauchte. Und es war passend. Aber von den anderen, ich habe mich für drei Unterschränke entschieden, die vollkommen nur aus Schubladen bestehen. Also so drei Schubladen, unten die tiefste, dann noch ein bisschen so mittlere Ding, unten so oben schmal. Und von den beiden, mir fehlen zwei schmale noch. Die muss ich mal Montag mal nach Tempelhof fahren und dort nachkaufen.
Oh Gott.
Gibt es denn die neuen Küchen schon?
Ich habe hier gerade so ein Bild. Ja, gibt es. In Schweden und Norwegen.
Ne? Genau, okay. Da ist die schon eingeführt. Ja.
Ich habe nämlich auch gerade so ein Bild.
Ja.
Ja, von so einer Küche, die offensichtlich schon Methode ist. Und dann da gibt es so ganz flache Fronten. Das sind einfach nur so weiß-cremefarbene,
genau,
Bretter.
Und da drückst du drauf und die gehen dann auf.
Ja. Also sieht, ich werfe das mal in den Chat für die da sind, und schmeiße es in die Shownotes. Das sieht schon irgendwie
futuristisch aus.
Das ist ein bisschen wie Windows 8 irgendwie.
Kacheln? Meinst du Kacheln?
Ja.
Also das ist halt mehr wohnküchenartiger, soll es halt sein. Und modularer. Also wie ich den Artikel bei süddeutsche.de verstanden habe, die bräuchten ein bisschen IKEAs Entwicklung, aber da gibt es auch einen Absatz zur Methode, besteht dieses neue System aus 1100 Komponenten. Das ist schon krass. Also ich fand das schon hier Lego-artig. Also meine Küche bestand am Ende aus 17 Paketen. War schon ganz lustig, die passenden immer zusammenzufinden.
Ja, das geht aber noch. Da kannst du dich völlig kaputt kaufen. Also gerade so Eckschränke.
Da kannst du dich wahrscheinlich tot und dämlich kombinieren.
Ja, genau. Das ist
interessant, wie sehr so ein Grundsystem den Look von Küchen eigentlich beeinflusst. Das habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, bevor du es erzählt hast.
Du hast ja bei Faktum hast du ja diese Korpusse, die
genau.
Sind ja immer gleich. Und quasi das Entscheidende sind tatsächlich die Fronten.
Nee, aber nee, ich meine gerade eben, wenn du sagst, die sind jetzt irgendwie nicht mehr so tief und die haben halt auch andere,
ja, genau,
andere Formen. Das Grundsystem beeinflusst ja durchaus die Rastermaße,
ja,
bestimmte,
klar, genau.
Volumina und sowas. Die Fronten sind das eine, aber ja. Welche Form die Küche eigentlich hat, wie elegant sie daherkommt, also wie grobschlächtig, ja, von den Quadern, die du reinstellst,
genau,
das beeinflusst ja das Grundsystem. Da, ja, haben sie sich anscheinend sehr viel Gedanken gemacht.
Ja.
War mir bisher nicht bewusst, finde ich einfach mal ganz interessant festzuhalten, dass
so ein
Framework quasi das beeinflusst.
Genau, die Faktum sieht halt nach Küche aus und dieses Method mehr tatsächlich so. Das sieht gefühlt passgenauer aus. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier auf diesen Beispielfotos natürlich da 303 Trillionen Designer das perfekt ausgeleuchtet haben und perfekt aufgebaut haben. Nee,
glaube ich gar nicht mal. Ich finde, das sieht nämlich ziemlich dafür, dass es eine offizielle IKEA, auf einer offiziellen IKEA-Seite ist. Sieht ziemlich gammelig aus.
Meinst du?
Ja, also. Ich weiß nicht, Cornelis, das sieht doch hier irgendwie schief und nicht gleich bündig aus.
Ja, das, oder? Wie heißt es denn, die Schlitzmaße sind irgendwie...
Die Nuts? Die Nuten?
Die Fugen sind halt verschieden dick, irgendwie wirkt das ein bisschen holprig, ja.
Okay.
Können auch an diesen komischen Griffen da unten liegen. Aber ich wollte noch dazu sagen, eben, wenn du sagst, Faktum sieht nach Küche aus, ich möchte fast behaupten, dass Methode oder sowas in 5 oder 10 Jahren auch nach Küche aussieht. Das,
ja,
ist halt wirklich Konvention.
Ja.
IKEA führt da eine neue Konvention ein und,
genau,
in 5 bis 10 Jahren werden, ja, alle Küchen anderen Konventionen folgen oder 15, ja, vielleicht, keine Ahnung.
Also ist auch absehbar, dass wenn bei uns die Küche ausgetauscht wird, was mal irgendwann in den nächsten bestimmt 5 Jahren anstehen wird, dann wird das Ding auch gekauft werden, weil alles andere ist uns A, ist es dann so eine richtige Einbauküche dann doch ziemlich teuer.
Ja.
Und B, ist es auch ganz cool, weil die Frau halt immer gerne so ein bisschen rumbaut und auch selber Sachen an- und zubaut. Und das geht einfach mit diesem modularen System, was du von,
ja,
IKEA hast, geht das einfach echt wunderbar. Und mal einfach sich so eine fertige Einbauküche zu kaufen, dann anfertigen zu lassen auf dein Maß und dann irgendwie noch so extra Wünsche zu haben, so, ja, und dann lasst mal da irgendwie so 60 Zentimeter Platz und da muss dann auch nochmal möglichst die Arbeitsplatte unterbrochen sein und so. Das wird dann gleich immer schon sackteuer.
Na, erstens das und zweitens.
So extra Wünsche mal nicht.
Bist du sicher, dass du auch in 10 Jahren in derselben Wohnung wohnen bleibst? Das ist, für mich könnte ich das niemals definieren. Also der Vorteil auf so einer Faktum oder so Methodküche ist einfach, ja, die kann man sich jetzt kaufen, die hält 10 Jahre. Und wenn ich umziehe nach 10 Jahren, kann ich auch sagen, gut, weg und hol mir eine neue.
Du kannst sie auch mitnehmen, unsere Ausgestaltung ja auch mitgenommen.
Ja, klar.
Ist aber
klar,
eher unüblich, oder? Also meistens hat man einen Nachmieter, der vielleicht sagt, nehme ich hier, zack, hast 500 Euro.
Ja.
Ja, nee, hatten wir jetzt nicht. Aber wir haben die einfach, mitgenommen.
Und vor allem so eine wirklich klasse, ja, deutsche Einbauküche, die sieht auch irgendwie klobig aus immer.
Ja, das kommt ganz drauf an.
Ja.
Das kommt ganz,
okay,
drauf an. Also, wenn man da mal richtig durch so ein Möbel einrichtet.
So meinst du, so ein Küchenstudio fahren?
Ja. Ja, nee, aber wenn du ja, bereit bist,
das zu investieren, ja klar.
Wenn du bereit bist, so 15.000 bis 20.000 auf den Tisch, krass, zu legen, dann.
Ja, gut, ja, dafür kriegst du alles.
Ja, aber dann.
Für die üblichen 2.000, ja, bis 3.000 wird schwer. Ja, bisher.
Ja, aber wenn,
ja, also
bei IKEA, halt IKEA,
aber,
ja, halt dieses System.
Aber wenn du zu IKEA gehst und irgendwie 3.000 auf den Tisch legst, dann kriegst du eine voll ausgestattete Küche.
Ja, ja, aber sie hat auch eine gewisse Grundart bisher gehabt.
Aber, wenn du trotzdem diese 10, 15, 20.000 Euro sonst was hyperdüper Küchen, das ist irgendwie schon mal noch eine Nummer, eine eigene, wie soll man das nennen? Hier, Liga.
Ja.
So. Weil diese Teile, die kauft man sich ja meistens, also wenn man irgendwie ein Haus baut oder so, dann
Stellt
man die rein und bleiben die halt auch erstmal 30 Jahre.
Ja, drin. Richtig, genau. Das wäre der einzige Fall, wo ich mir eine richtige Einbauküche maßgeschneidert lassen würde. Wenn ich ein Haus baue oder mir eine Wohnung gekauft habe, dann kommt dann eine passgenaue Küche rein, um eine Wertsteigerung zu haben.
Ja.
So.
Ja.
Ich habe noch zwei Punkte dazu geschrieben. Passt zufällig ganz gut, weil IKEA verändert sich. Ich finde eigentlich IKEA mal ganz spannend, auch so als Konzept oder als ästhetisches Konzept. IKEA macht zwei Dinge zumindest, die mir aufgefallen sind. Zum einen bauen sie jetzt Innenstadt IKEAs. Zumindest eins in Hamburg-Altona direkt am Bahnhof. Genauso groß wie andere IKEAs, aber eben nicht in der üblichen Randlage und auch eben nicht so unbedingt, glaube ich, für Autofahrer. Bin ich ganz gespannt, was draus wird. Die machen nächstes Jahr auf. Das Projekt schon ein bisschen länger im Blick. Da haben sie
Enikas berichtete.
Genau.
Das hatten wir schon mal irgendwann in der Zehnerreihe.
Okay, gut, dann nicht. Gut, also das muss man beobachten. Ja. Das andere Ding, das mir vor kurzem aufgefallen ist, man kann jetzt bei IKEA mehr Zeugs online kaufen.
Das ist mir aufgefallen. Problem ist nur, ich habe geguckt, so eine Küche online bestellen, schon geil. Lieferzeiten 3 Wochen.
Ja, gut, also sie trauen sich nicht ganz dran. Es war ja bisher so, dass du bestimmte Dinge gar nicht online kaufen kannst. Zum Beispiel steht total auf IKEA Glühbirnen. Dieses ganze LED-Zeug ist schweinegeil, ziemlich günstig und ein toller Einstieg, kann man nur empfehlen. Ja. Aber das gibt's halt nicht online. Du musst hinfahren und nimmst dir vielleicht nebenbei noch eine Küche mit. Das ist so das Konzept bisher gewesen. Und wahrscheinlich, da ist man sehr konservativ bei IKEA. Jetzt schleicht sich das auch zum Weihnachtsgeschäft an, dass du fast alles, es gibt da ein paar komische Ausnahmen und sie behaupten, sie hätten online nicht genug Lagerfläche.
Ist die große Frage, kann es eher sein, dass sie es auch einer Filiale versenden? Dass eine Filiale gesagt hat, hier, macht noch ein bisschen Onlinehandel dazu?
Wie immer das organisiert ist. Also sie tun so, als wäre es halt online, aber ihre Meldung, wenn man was nicht findet, ist, wir haben nicht genug Platz online. Das finde ich ziemlich albern, aber sie trauen sich da eben so ganz langsam dran. Das ist meines Empfindens nach nicht beworben worden.
Ich glaube, die haben einfach dieses IKEA, höre ich mich noch gut an, weil ich gerade so ein komisches Gefühl habe. Alles super? Alles super, okay.
Alles nix.
Ich glaube, zu IKEA, die haben einfach selbstverständlich, du gehst da halt hin, das ist halt ein Tagesausflug, IKEA. Und die wollen das IKEA-Erlebnis haben. Die wollen halt nicht sagen, boah, dann gehst du, das
kriegst
du.
Sie wollten. Also ich glaube, ist es für sie auch interessant, wenn du einfach alle Vierteljahre mal einen großen Online-Einkauf mit Schnickschnack bei IKEA machst und dann ab und zu vielleicht mal, wenn sie auch mehr in Innenstadtlagen kommen und Einkaufszentrum. Ich denke, das ist vielleicht so der Masterplan für die nächsten 10, 15 Jahre.
Du meinst so quasi die erste Etage von IKEA und dann gehst du mit, guckst an und sagst, okay, hab ausgesucht, das nehme ich. Und das kommt dann nächsten
Tag geliefert. Noch ein bisschen mehr Lifestyle, ein bisschen mehr
und diese
Kleinkram.
Und quasi diese SB-Möbel-Abholung.
Das machst du halt einmal pro Jahr, wenn du neue Möbel brauchst.
Genau.
Und ansonsten macht IKEA aber noch viel mehr als nur Möbel. Sie nennen sich ja auch Einrichtungshaus. Das ist kein Möbelladen. Und ich glaube, das
könnte... Ich frage mich ja, wie deren Umsatz das heißt. Glaube ich, viel mehr auf diesen Krimskrams, oder?
Gut möglich.
Also wenn du da halt durchgehst, dann bist du halt immer genau, das noch und lädst halt rein. Vielleicht ist auch das der Effekt.
Genau.
Ja.
Also,
aber so wirklich, wenn man was zielgerichtet, was bei IKEA kaufen möchte, dann ist es eher eine Hölle, weil man.
Genau, und das.
Zwei meiner drei letzten IKEA-Besuche, alle in diesem Jahr, endeten damit, dass ich weniger als 100 Euro ausgegeben habe. Profi.
Ja.
So.
Ich war dieses Jahr jetzt 4-mal bei IKEA. Ja.
Ja.
Hab viel Geld ausgegeben dieses Jahr bei IKEA.
Oh, wir auch.
Ja, aber dafür habe ich fast eine komplette Wohnungseinrichtung mittlerweile.
Dafür sehen aber auch, das ist auch so ein Phänomen, alle Wohnungen sehen auch irgendwie gleich aus.
Ja, aber das ist das Vorteil, du fühlst dich, egal wo du hinkommst, irgendwie immer zu Hause.
Kannst du komplett besoffen durch die Wohnung wanken, du weißt schon ungefähr, wo es was im Schrank gibt, ne?
Na, aber, hast du ernsthaft den Eindruck, dass alle IKEA-Wohnungen, die durch...
Nein, aber wenn man in eine Wohnung reinkommt, weiß man genau, was von IKEA kommt.
Und ja, das natürlich, ja.
Also auch die Grundform und bestimmte Farben. Wenn IKEA sagt, wir machen jetzt mehr Kiefer die nächsten 2 Jahre, dann werden die Wohnungen alle mehr Kiefer. Das ist schon so.
Ja.
Das fällt mir ganz stark auf. Da ist ein bisschen Varianz da, aber sie ist eigentlich sehr gering.
Okay. Ja.
So. Dann wollen wir das Thema mal hinter uns lassen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Wir können noch kurz sagen, habt ihr das gesagt mit Faktum? Ihr wird jetzt, dass es weg ist, ist klar, aber es gibt dann noch 2 Jahre danach.
Ach genau, das wollte ich noch erwähnen. Genau, jemand hat es auf der Facebook-Seite von IKEA nachgefragt und hat gesagt, ja, Juni 2014 läuft es aus. Ersatzteile wird es noch 2 Jahre lang geben.
Ja. Aber die Rabatte gibt es nur jetzt.
Die Rabatte gibt es jetzt. Wahrscheinlich wollen die wirklich große Mengen wegverkaufen.
Dann nächstes Jahr nicht mehr.
Ich kann gut sein,
wenn... Das wird doch bestimmt so einen Endverkauf geben.
Ich glaube, die werden nochmal, wenn die merken, dass sie noch genug auf Lager haben, dann werden die es nochmal...
Weil dann kriegst du nur Reste, dann musst du daraus irgendwie sehen, wenn du klarkommst.
Ja. Also wir waren halt jetzt Samstag. Stimmt. Wir waren halt Samstag und die haben halt hinter mir, vor mir, neben mir alles mit Faktumküchen beladen. Also die haben, sie haben schon wirklich Dinge weggekauft.
Das war schon nicht ohne.
Ja.
Das wohl richtig. So, jetzt habt Hoffnung. Verdammt.
Ja.
Nochmal.
Ich hoffe weiter.
Ja, wir sollen hoffen. So, jetzt wird's. Achtung, Achtung.
Wir erreichen jetzt den Bahnhof.
Anycast, Bahnfragen.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Wieso ist eigentlich nie Ausstieg in Fahrtrichtung links?
Gibt's oft. Ja.
Aber bei uns nicht.
Wo bei uns nicht?
Bei uns sagt er mal rechts.
Ach so, dann müsste man das mal produzieren. Ich dachte, du meinst jetzt so auf in echt. Ja, was weiß ich denn, Mensch?
Ja, ich wollte es so angemerkt haben.
Fragen an. Weiß auch keiner, so ein Käse.
Ja.
Ja, wir wurden gefragt, ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nur im Pad gelesen.
Ob es auch der Hermes war, das kann gut sein. Wir hatten ihn das letzte Mal schon. Wie ist denn das mit Essen, Hauptbahnhof?
Ich hab's absolut komplett, es ist an mir vorbeigegangen.
An mir auch, ja.
An mir auch.
Und ich habe das jetzt ein bisschen nachgelesen und scheinbar ist
ich es, nicht.
Ich kann es auch nur so ein bisschen rekapitulieren aus dem Kopf. Und zwar wurde unter dem Bahnhof scheinbar ein Hohlraum entdeckt. Und zwar sind das Bergbauschäden. Der ganze Ruhrpott ist ja ein löcherer Schweizer Käse.
Das stützt mittelfristig in sich zusammen, ja.
Ja, genau. Ich glaube, es wäre auch für die Welt nicht schade, wenn es den Ruhrpott nicht mehr gäbe. Hey, also so architektonisch.
Ach nö. Ich finde das ja ganz nett.
Ja. Wie gesagt, richten Sie Ihre Beschwerdebriefe an Anycast. Wir haben ja kein Postfach mehr, Mist.
Ja, kannst du das Ding jetzt mal umsonst?
Ja, ich besorge mir eins in Berlin. Okay, nur dafür, klar. Um durchzusagen können, hier Ihre Beschwerden. Ja.
Ja.
Das erinnert mich hier an, hör mal, wer da hämmert. Da haben die auch immer so ein Schild eingeblendet. Fand ich super.
Stimmt, ja.
Ja. Jedenfalls, ja.
Habe ich letztens noch gesehen, die Serie.
Ja?
Ja.
Ich muss mal irgendwann wieder nachgucken.
Läuft jetzt auch bei Sky auf TNT-Serie.
Ah.
Dingsbums.
Ach, der Genosse Dings da. Bonze hat Sky.
Mhm. Ja, weil ich nämlich den Proletariersport Fußball gerne schauen möchte. Und da ist man ja den Kapitalisten ausgeliefert.
Jedenfalls, genau. Und da ist es sich irgendwie so, dass die jetzt diese Löcher finden müssen, die auffüllen müssen und aktuell irgendwie Schrittverkehr gefahren wird.
Im ganzen Bahnhof.
Ja, Bahnhof, genau. Manche Gleise sind gesperrt, manche kann man befahren, aber nur mit Schritttempo.
Und was passiert jetzt? Das war's jetzt für den Bahnhof, oder?
Nee, was? Die suchen jetzt die Löcher und füllen die auf.
Hoffen wir mal, dass kein neuen entsteht.
Mit Beton, dann. Oder
was? Ja, mit Beton. Mit was sonst?
Das heißt, die machen einfach.
Mit den Profiten der Deutschen Bahn?
Das heißt, die machen einfach oben Gulli auf und dann wird da so eine Rüssel reingesteckt und dann wird so lange Beton reingeschüttet, bis oben
Scheiße rauskommt.
So in etwa, ja.
Ja,
na,
geil.
Wie willst du das anders machen halt?
Mhm.
Könntest halt höchstens ja Kundenbeschwerden reinpumpen. So viel zu essen, ich habe da auch nicht mehr.
Man könnte auch noch alte Teile reinschieben, wie zum Beispiel das Dach vom Hauptbahnhof in Berlin. Das ist ja auch noch übrig.
So Endlager.
Oder auch ICE-Züge, die gar nicht zugelassen werden.
So Talent-2-Züge entlagern.
Ja. Genau.
Naja. Und dann, also wir haben zu essen auch nicht mehr mitbekommen, sorry. Also ich wüsste auch nicht, was relevant ist, da wäre, als dass halt der Ruhrpott halt durchlöchert ist und die Bahn halt gerade Pech hatte, mit ihrem Bahnhof da gerade rumzustehen.
Es passiert auch öfter, als man denkt, das gab es vor ein paar Jahren sogar hier auf der Schnellfahrstrecke Berlin-Hannover, die ist auch abgesagt, also, muss man runterspritzen, passiert öfter mal.
Also in Ostdeutschland wurden jetzt gerade ein paar Bahnsteige wieder gesperrt, weil, was ist halt ganz lustig, diese Bahnsteige bestehen halt aus Erde und Sand, und wenn da halt Wasser rankommt, irgendwann ist das unterspült und rutscht
halt
ab.
Muss halt spritzen, das ist die Botox.
Genau, ja, es ist halt, alles ist in Bewegung auf dieser Welt und Wasser ist halt manchmal ein bisschen tückisch.
Das war jetzt sehr tiefsinnig, Tens.
Insbesondere so. Züge bewegen sich.
Nachtrag noch zur Anycast Folge 40. Und zwar Pascals große Frage, was ist denn dieses Kabuff gegenüber der Toilette?
Ja.
Wir haben nochmal Details bekommen, ich habe ein bisschen weiter recherchiert und er hat rechts sich gegenüber der Toilette befindet sich so eine Kabine. Da ist ein Foto verlinkt im Pad. Ich werf's mal in den Chat. Und tatsächlich, es ist die ehemalige Telefonzelle.
Ha.
Ja. Der Cornelius hatte recht. Mittlerweile gibt's nicht, und das ist einfach nur übrig geblieben. Da war tatsächlich das C-Netz drin. Ist ganz lustig. Ich habe noch einen Hintergrundartikel verlinkt und da steht so ein Zeitungsartikel so. Und Telekom schaltet ihr C-Netz zum Jahreswechsel 99/2000 ab. Und die Bahn so, wie jetzt? Abgeschaltet? Haben wir nicht mitbekommen. So schön Deutsche Bahn-Style. Wie, ihr habt uns das Telefon abgeschaltet?
Ja. Und dann gab es neue mit D1, die bestimmt genau. Nicht so gut funktioniert haben, weil die Tunnelversorgung
ich erst weiß 2005 nicht, aber es war gekommen. Halt eine Mark billiger, das Telefonat.
Ja, aber bis 2005, 2006, als ich angefangen habe zu pendeln, auch glaube ich noch ein paar Jahre länger, waren viele Tunnel gar nicht versorgt. Auch nicht bei ja. D1. Nix, kein Netz, ja. Null.
Ganz lustig, das war ist eine Telefonzelle, ist der erste Klassewagen, ist der A-BIMS, also A-P-M-Z-Wagen. ICE-Wagen. Die sind teilweise relaunched.
IC,
ja.
Ja.
Gut.
So viel zur letzten Folge noch.
So, Frage von mir. Und zwar hat nämlich auf Twitter die @autofokus aus der S-Bahn morgens irgendwie getwittert und gesagt, hier, das ist schon wieder so ein Arschloch im vollen Zug mit breitbeinig und nimmt so zwei, also nicht so explizit, aber das war so der, ne? Und sitzt da breitbeinig und nimmt zwei Sitzplätze ein. Und dann ist mir aufgefallen, das mache ich an der Stelle, wo er saß, auch manchmal. Natürlich nicht, wenn der Zug voll ist, aber das ist in der S-Bahn an der Seite, wo diese Fahrradstellplätze sind, wo man diese Sitze so runterklappen muss. Und da befindet sich nämlich so eine Stange.
Ja.
Und die nervt mich so extrem, dass ich dann manchmal ein bisschen rüberrutsche und dann auf zwei Sitzplätzen saß. Und da habe ich mich gefragt, wozu ist die Stange eigentlich da? Muss sie da sein, so aus Statikgründen? Oder ist das einfach nur zum Festhalten da? Und wenn also, es nur zum Festhalten ist, dann will ich, dass die wegkommt, weil das ist nämlich echt assi.
Also, ich vermute, dass sie nur zum Festhalten ist, weil grundsätzlich Sachen ist einfach die Statik durch den Wagenkasten schon gegeben. Und zweitens, statisch, also Elemente, die tragend sind, im Zug drin zu haben, ist immer bescheuert, weil traue niemals dem Fahrgast. Weil im Zweifel kommt dann Betrunkener. Bum, bum, bum und plötzlich ist der Wagen zusammengekracht, ist nicht gut.
Ja.
Also meine Vermutung ist, das hat mit nichts mit der Stange, ist eine Haltestange. Deswegen habe ich ins Bett reingeschrieben, keine Ahnung, habe dafür aber durch meine Google-Recherchen auf einen Bildleserartikel-Reporter gekommen und zwar mit dem schönen Titel, ich muss es mal aufmachen, das ist einfach zu gütig, die total verrückte S-Bahn-Frau, hier tanzt Mandy an der Haltestange, ist ein Video verlinkt.
Finde ich toll. Übrigens diesen Verdacht noch auch bestätigen ja. oder untermalen und unter
Untermauern.
Ich merke das oft bei den Straßenbahnzügen in Hannover, ist es halt so, je mehr Menschen auf einer bestimmten Fläche herumstehen und sich nicht festhalten können, umso blöder.
Ja.
Wenn da noch Sitze sind oder wenn man da irgendwas rumstehen hat, wo man sich festhalten kann, ist das gut, aber gerade in diesen Einstiegsbereichen oder auch in anderen Bereichen, wo man mehr Menschen stehen hat, ich vermute mal, dass es sogar Vorschriften gibt, dass man dann irgendwo in bestimmten Abständen was hat, damit sich zumindest einer festhalten kann, auf den alle drauffallen können.
Na, aber kann man das nicht einfach oben...
Naja, es gibt, das Problem in Hannover gibt es die schönen Griffe.
Natürlich gibt es auch oben, aber genau. Menschen sind unterschiedlich groß.
Und S-Bahnen sind auch ein bisschen höher, ne? So.
Ja, nö, sind auch, aber trotzdem ist halt immer schwierig für Menschen. Manche Menschen können halt auch nicht die Kraft, sich nach oben festzuhalten, sondern lieber an der Stange.
Ja, also ich, ja, das ist natürlich alles richtig, aber ich finde gerade die Stelle, ja, vielleicht würden da 10 Zentimeter auch schon mehr ausmachen, so 10 Zentimeter weiter in den Zug rein.
Ja.
Das finde ich extrem ätzend.
Ja, okay.
Ist, ja.
Hat vielleicht irgendwelche obskuren Gründe, wieso es da ist, ja.
Gut.
So.
Dann habt ihr euch ja was ausgedacht.
Genau. Berichten wir von aktuellen Bauprojekten.
Ja.
Ich hatte das letzte Mal schon so ein bisschen reingeworfen und ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil ich es überhaupt nicht verfolgt habe, bis ich vor 3 Wochen mal drüber nachgedacht habe, was es so aktuell gibt. Dass ja tatsächlich in Leipzig der Citytunnel eröffnet wird und zwar am 14. Dezember oder am genau. 15.
Zum Fahrplanwechsel.
Was ganz schön bald ist, genau, zum Fahrplanwechsel. Was ganz schön bald ist, und das ist ja doch ein ziemlich großes Projekt, über das man ganz schön wenig gehört hat offensichtlich ist da vielleicht nicht so viel schief gegangen.
Ich glaube, wir
oder
haben,
doch?
Also ich habe, ich muss es gleich verifizieren, weil ich habe, als ich YouTube mir das angeguckt habe, Werbevideo angeschaut habe, war so in den Relative Videos Zugunglück im Citytunnel.
Das war aber ein Test. Ich habe mir das auch angeguckt. Das war ein Test für die Sanitäter mit Statisten. Das macht man ja cool. Vorher.
Ja, klar.
Ja, das hatte ich auch gesehen. Also das machen die natürlich im Vorfeld. Die sind seit Sommer im Probebetrieb. Da konnte man auch schon gratis rumfahren und gucken. Das ist also alles ganz aufwendig. Also man
ich glaube, wir haben davon nichts mitbekommen, weil wir einfach davon nicht betroffen sind.
Ja, es ist halt ein sehr regionales Projekt. Aber anscheinend gab es da auch keinen größeren Skandal. Sonst wäre es hochgekommen. Wird zumindest nicht genannt in der Liste der übermäßig verteuerten Projekte, obwohl es übermäßig verteuert ist. Das hat nämlich gekostet am Ende eine Milliarde fast. Oder noch gibt es gar keinen Endpreis. 900 irgendwas Millionen Euro angefangen
aber
haben
ist
sie
nicht
mal
normal bei normalen Bauprojekten, dass es teurer wird?
Ja, klar. Aber ob es sich gleich verdoppeln muss? Also angefangen haben sie ja, glaube ich, bei, was war das, bei 500 Millionen D-Mark sogar, glaube ich. Aber als sie angefangen haben zu bauen, war es dann irgendwie eine Milliarde D-Mark oder 800 Millionen D-Mark.
Krass.
Naja, auf jeden Fall hat das doch ein bisschen Geld gekostet und wird jetzt aufgemacht. Die Idee gibt es ja schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts, vorletzten Jahrhunderts mittlerweile. 1910, glaube ich, wollten sie schon anfangen und dummerweise kamen da so ein paar Kriege und dann hat man es halt nicht gebaut. Es gibt auch so eine Vorleistung, die irgendwann mal, glaube ich, auch wieder abgerissen wurde zur Umgestaltung des Leipziger Hauptbahnhofs, aber tatsächlich viele Jahre existiert hat. So ein Stück Tunnel, der schon mal gedacht war für diesen Citytunnel, war auch mal ein Kino drin, witzigerweise, in dieser Vorleistung und das dürfte mittlerweile alles weg sein. Und seit 2003 haben sie an einem Tunnel gebaut. Witzigerweise war ich 2002 das letzte Mal bewusst in Leipzig. Und da war das da so ein bisschen so ein Thema. Und dann ist das Ganze, hat natürlich viel länger gedauert.
Ich glaube, also ich war davon betroffen, als Bundesparteitag war.
Ja.
Da war der Leipziger Hauptbahnhof abgesperrt komplett. Weil sie da scheinbar die abschließenden Arbeiten im Hauptbahnhof machen mussten. Und da war der Zugverkehr komplett umgeleitet, war ganz lustig, weil alles Bahnchaos war und man und plötzlich Bitterfeld zum ICE halt wurde. Mhm. Und ja, hab's mitbekommen. Also
genau. Was man auch wieder bewundern kann, und da kann man sich jetzt streiten, aber ich finde ja, die Bahn macht seit 15 Jahren absolut hässliche Bahnhöfe. Zumindest was so das reine Design angeht, was da so rumsteht. Alles ist grau. In Leipzig ist es vielleicht ein bisschen besser.
Also ich weiß nicht, dieser Terrakotta-Bahnhof, der sieht gar nicht so uncool aus.
Ich wollte gerade sagen, also sie haben zumindest sich bei zwei Bahnhöfen mal vom Grau verabschiedet.
Ja.
Das muss man ja schon mal begrüßen. Wobei im Leipziger Hauptbahnhof, die muss, glaube ich, weil der ganze Bahnhof ist, noch aus einer Phase, wo man noch nicht grau gebaut hat, eben in diesen Terrakotta. Das ist schon ganz schön. Und es gibt eine Station, die so auch so Lamellen hat in Terrakotta.
Ja, es gibt hier so ein paar Fotos. Also zum Beispiel der Station Markt, die ist in diesem Terrakotta-Design. Also diese Holzpanel, ich weiß nicht, ob es Terrakotta oder Holzpanel, die ist halt in so einem bräunlichen Ton gehalten. Die sieht wirklich schön aus. Dann gibt es den Hauptbahnhof, und der sieht einfach steril aus.
Zumindest ist es nicht komplett grau.
Ja,
das immerhin. Ist auch da so ein bisschen Marmeltöne.
Ach stimmt, genau. In dem Marktbahnhof sind selbst die Fliesen am Boden.
Ja, das ist bahnuntypisch.
Ja.
Aber krass finde ich, Willem, genau, du hast es aufgemacht.
Ja.
Den Wilhelm Leuscher.
Genau, den habe ich hier offen. Platz. Mhm. Da haben sie gesagt, das sind von hinten beleuchtete Paneele, das aussieht wie Tageslicht in diesem Werbevideo. Das finde ich mal krass. Weil der sieht wirklich hell aus, als würde der oben stehen, oder?
Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das so wirklich per se schön ist. Du kannst mal nebenbei, ich habe verlinkt die Panoramen. Da kann man sich nämlich auch die Decke angucken. Der Bahnhof hat tatsächlich links und rechts und oben diese Glasfinger.
Ja, ich sehe es.
Das ist schon krass. Das
sieht aus wie so ein Käfig, oder?
Ja.
Ja.
Wobei ich mich bei diesen ganzen Designs immer frage, also eigentlich sieht es für mich relativ billig aus. Es ist so, da kommt irgendjemand und sagt, das muss irgendwie schick aussehen, das darf nichts kosten. Und dann wird irgendwie so ein komischer Kompromiss gebastelt.
Also ich bin halt auf die moskauischen U-Bahn
neidisch. Genau, also
diese Paläste unter der Erde, das ist so schon geil.
Also da geht eigentlich mehr, und auch wenn man mal andere Länder guckt, so gerade was U-Bahn angeht. S-Bahn-Tunnel der Bahn haben sich nie so in Deutschland sonderlich hervorgetan. Das ist eigentlich von den 70ern bis heute eine Geschichte des Grausens.
Ja.
In Berlin gibt es halt noch ein paar etwas hübschere, aber so richtig.
Ja, und die Station Bayerischer Bahnhof ist tatsächlich wirklich funktional als Südkreuz-Style. Der typische Bahnmarmor, Bahnstein und an die Wände graue Paneele und ein bisschen blaues Licht.
Ja, elektronisch gesteuert, haben sie gesagt, was immer das bedeutet.
Ah, okay.
Kann man sich mal angucken. Ich glaube, am 14. gibt es noch, kurz bevor der Fahrplanwechsel stattfindet, kostenlose Fahrten durch den Tunnel, wenn man es denn noch.
Okay.
Ja. Wäre eigentlich auch mal ganz spannend, da irgendwie so hinzufahren, aber ich glaube, das passt alles terminlich nicht. Muss man das irgendwann mal nächstes Jahr angucken und dann vielleicht nochmal berichten.
Ich finde ja viel schlimmer als die Bahnhöfe sind ja die Züge, ehrlich gesagt.
Oh ja, das habe ich ja auch verlinkt. Es gibt ja jetzt die S-Bahn Mitteldeutschland auch neu.
Genau, die startet auch zum Fahrplanwechsel.
Ja. Und genau.
Und diese Fahrzeuge sehen echt grausam aus.
Die sind silber.
Ja, dieser Silber und grünes und die grüne Akzentfarbe. Und vor allem, also erstens sind das diese Hamsterbacken, also diese Bombardier Talent 2. Nee, verwirre ich nicht, ja genau, das Hamsterbacken. Und die sind in Silber und haben grüne Türen. Sieht ganz komisch aus.
Ja, mich auch gewundert.
Aus, ja.
Machen aber das coole Geräusche.
Das sieht aber irgendwie aus wie so eine eigenartige Privatbahn.
Ja, genau. Also und das Schlimmste ist ja, das Ding heißt eigentlich, ist eine S-Bahn, aber eigentlich ist es ein normales Regionalbahnnetz. Mhm. Also die haben, also dieser S-Bahn-Begriff wird gerade von der Bahn wirklich aufgeweicht. Also klassisch Berliner S-Bahn oder Hamburger S-Bahn, enges Stationsnetz, vor allem charakteristisch merkbar tatsächlich eigenes Netz.
Genau.
Das, was wir hier sind, das Hannover ist schon ein grenzwertiges S-Bahn-Netz.
München ja, und Frankfurt aber auch, oder?
Was heißt grenzwertig? Hannover ist schon, du kannst bis nach Springe mit der S-Bahn.
Das ist auf jeden Fall
regional. Vor allem hast du selber in Hannover hast du ja irgendwie nur 4 oder 5 S-Bahn-Stationen, 6 verteilt?
Ja, so richtig, ja.
Das sind eigentlich Regionalbahnhalte. Und die S-Bahn Berlin, da hast du wie viel? 250 S-Bahnhalte nur in Berlin?
Das ist ja noch lächerlicher. Ja. Es gibt ja auch noch die S-Bahn in Bremen. Die Regio S-Bahn.
Oh, das ist das Schlimmste. Und ja. Das
ist auch noch von der Nordwestbahn.
Ja.
Ja, das ist halt
blöd. Ja, also man suggestiert mit diesem S-Bahn-Begriff, oh, das ist flott. Aber das sind normale Regionalbahnzüge halt.
Ja.
Die hier nach Brandenburg tickern.
Die machen ganz spannende Geräusche. Man kann sich mal das Video angucken. Oh, von
die Türen sind grausam, dieses Gepiepe.
Ja, aber ich meine, das Motorengeräusch und die Tunnel, das finde ich sogar richtig geht ein bisschen schön. Ich mag ja solche Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das im Alltagsbetrieb auch mitkriegt, aber ihr könnt euch ein Video angucken, das ist verlinkt. Nicht dieses komische, cheesy Werbevideo mit ganz toller, früh neuzeitlicher Musik als der Elektronikphase, sondern ein richtig gefilmtes Video mit den Stationen aus dem Probebetrieb und das ist wirklich sehr krass, wenn der so die Bahn sich ankündigt. Das müsst ihr euch mal anhören. Coole Geräusche.
Vor allem das Beste ist, diese S-Bahn, also diese Mitteldeutschland hat schon mal einen 30-Minuten-Takt. Das fährt hier nicht, das ist hier nachts auf den Nebenlinien in Berlin.
Ja.
30 Minuten.
Ja, und es gibt auch Kritik zu dem ganzen Projekt, wie üblich. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt einen Nutzen hat oder nicht.
Vor allem, das wisst ihr, die Pläne heißen S-Pläne.
Oh.
Ja. Schön, oder?
S-Pläne. Also es gibt auf jeden Fall Fahrzeitverlängerungen. Das ärgert viele aus dem Leipziger Osten, weil sie jetzt durch den Tunnel fahren müssen und da hält der Zug auch oft an. Das heißt nicht 2 Stationen außenrum, sondern 7 innen durch und dann fährt man eben statt 10 Minuten 20. Aber natürlich gibt es auch Fahrzeitverkürzungen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern sich das auswirkt. Video
wird gesagt, dass man bis zu 40 Minuten kürzer fährt.
Ja, bis zu heißt, irgendwo passiert das mal.
Ja.
So im Schnitt immer interessant. Und lustig ist auch, dass Schüler nicht durch den Tunnel fahren dürfen mit ihrer normalen Jahreskarte, weil das irgendwie nicht rechtzeitig ausgehandelt wurde. Die brauchen also nochmal eine eigene Karte obendrauf, die kostet 50 Euro. Wird wohl hoffentlich irgendwann kommen, weil es allen peinlich ist, aber ist mir echt nicht klar, wie man das so vergurken kann, dass, dass plötzlich Karten nicht mehr gelten in dem Prestigeprojekt. Kann man die nicht
einfach erstmal gelten lassen und dann verhandelt man das nachher nach?
Die Aussage von dem Sprecher ist, das schaffen sie wohl nicht bis zur Öffnung.
Da kann die Bahn ernsthaft sagen, ach Leute, die paar Schüler... So what?
Ja, ist doch toll, wenn der Tunnel genutzt wird.
Ja.
Ist doch super. Können Sie Fotos machen, alles toll.
Ja, naja.
Ja, ist jetzt fertig.
Also, genau, auf den einzigen Tunnel, den ich wirklich freue, ist dann der Gotthardtunnel, der 2015 endlich fertig sein soll. Das wird eine Freude, da durchzufahren. So, wenn du dir irgendwie
das
so
gefühlt wir da tun.
3 Zillionen Tonnen Berg über dir hast.
Ich finde, wir brauchen noch mehr Anycast-Bahn-Fahren.
Ja.
Folgen. Mal so.
Machen wir mal.
Können wir mal machen. Ja, das so viel dazu. Könnt ihr euch angucken. Läuft bald und ist sicherlich ein großes Projekt, das an dem über 100 Jahre geplant und darüber nachgedacht wurde. Ich finde sowas doch irgendwie auch mal hervorzuheben und ganz cool. Und von Zeit zu Zeit kann man das ja vielleicht ja nochmal einbinden, wenn irgendwie was Größeres fertig wird oder einfach mal einen Blick drauf zu werfen, was aktuell in der Mache ist, weil es ja teilweise echt 10, 20 Jahre Projekte sind. Das ist schon eine Dimension, die kann man durchaus mal im Blick behalten. Ja. So viel dazu.
Ich habe dann noch einen Nachtrag zum DDR-ICE. Wie hieß er noch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Wir hatten den vor 2 Folgen.
Ich hab den Namen vergessen.
Letzte Woche erwähnt. Den kann man also sich auf jeden Fall anschauen. Steht einer am Bahnhof Lichtenberg. Und zwar hat sich das so eine Interessensgemeinschaft, Vereins, Dingens, Kirchen. Das sind irgendwie so 160 Bahner. Die haben so einen Verein und die haben wohl so ein Teil aufgekauft.
Ja.
Und halten das da jetzt in Stand. Also sind da quasi, treffen sich da immer drin und machen da ihre Sitzungen, gehen da aber auch, also putzen und lackieren über und reparieren und keine Ahnung was. Und da ist wohl jeder herzlich willkommen. Da kann man dann einfach reinspazieren.
Ich fand das Lustigste, das ist auch, es gibt eine Version, die, also ein Zug heißt Sorbenexpress. Das finde ich so lustig.
Noch ein kleiner Nachtrag aus dem Chat übrigens zu den S-Bahn-Systemen. Im Rhein-Neckar-Bereich gibt es eine S-Bahn, auch so ein Twitter, nicht ernst gemeinte S-Bahn, Linie fährt 3 Stunden, circa 250 Kilometer. Das kann man nicht mehr so richtig ernst meinen.
Okay.
Aber es heißt halt S-Bahn, toller Begriff.
Ja.
Ja.
Klingt gut, Leute mögen's.
Genau.
Gut. Alles klar, Cornelis, sei tapfer.
Ja.
Ja, ich.
Weil jetzt gibt's wieder Politik.
Genau, ich hole mal den Vorwärts mal raus. Ich habe den jetzt Samstag bekommen. Das Schlimmste an dem Ding ist gerade, es ist kratziges Papier, also als Klopapier kann man es nicht verwenden.
Da ist doch nicht der ganze Koalitionsvertrag.
Doch, das ist der ganze Koalitionsvertrag.
Ach, der hat doch gepasst,
tatsächlich. Es sind 96 Seiten. Also die haben es geschafft, den so zu drucken, dass der vierspaltig, haben sie es quetschen können scheinbar. Plus, man beachte noch schön Fotos. Und
von der Planungsgruppe, ja.
Super. Ja, und bei Per Steinbrück steht nur noch Bundestagsabgeordneter, das finde ich so schön. Und dazu gibt es noch halt ein Vorwort von Günther Gabriel.
Von Günther Gabriel?
Ja.
Hey das Boss, ich brauche mehr Geld.
So ein wenig, ja. Und da wird ein bisschen erzählt, wie geil wir sind und dass man das wirklich, dem wirklich zustimmen könnte. Ja, wollen wir mal gleich direkt mit den Gebären des Sigma G anfangen?
Ja, du musst dann aber entweder schreiben, die Gebären oder das Gebaren, aber das Gebären, das heißt dann eher, dass er gerade ein Kind bekommt.
Das Gebaren wäre, glaube ich, der korrektere Terminus Techniki oder so.
Ja, mach.
Ach, mach, ja. Ich habe ja jetzt den ganzen Block ja durchgeplant. Machen wir mal systematisch. Und zwar, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, auf dem Bundesparteitag hat ja Sigma so eine kraftvolle Rede gehalten, nach dem Motto, es geht um die Zukunft der Sozialdemokratie der nächsten 20 bis 30 Jahre. Die ganze Argumentation aktuell ist gerade, basiert so auf zwei Dingen. Nach dem Motto, Sigma baut so eine Argumentationsstruktur auf, wer diesem Vertrag nicht zustimmt, der schadet der SPD. Weil es die SPD gab, geht es diesem Land so gut. Also, wer diesen Vertrag ablehnt, schadet dem Land. Herzlich willkommen, wir sind beim Urvorwurf an die Sozialdemokratie im Vaterlandsverrat. Das ist so ein perfides Arschloch. Der hat sich vor anderthalb Jahren hat das irgend so eine Weltkommentatorin geschrieben, dass die Sozialdemokraten Vaterlandsverrat beginnen. Da hat er sich aufgeplustert und jetzt macht er genau dieselbe Argumentationsstruktur. Das finde ich ernsthaft zum Kotzen. Ernsthaft zum Kotzen. Weil das Schlimmste ist, das hat effektiv Wirkung. Weil das Schlimmste, was du einem Genossen vorwerfen kannst, ist, das Land verrät. Dann kommt er in die Puschen. Dann wird Kriegskrediten zugestimmt oder Kriegsanleihen. Da kommt die Notgesetze.
Panzerkreuzer.
Dann gibt es auch Hartz IV, weil es in der Interesse der Nationallage war. Und die ganzen großen Koalitionen wurden natürlich aus nationaler Dings da. Das ist das Schlimmste. Und das Zweite ist, wir haben im Vorstand so einen Gewerkschaftler, Armin Schieß mich tot, oder heißt er mit Nachnamen so, ist vollkommen egal. Und er hat das ernsthaft den Satz gebracht, das ist ein wörtliches Zitat, wer gegen diesen Koalitionsvertrag ist, ist gegen den Mindestlohn. Nach dem Motto, ja, wenn ihr das ablehnt, habt ihr nix. Das ist so eine perfide Art, um Zustimmung zu werben.
Da steckt ja aber schon eine interessante Frage dahinter. Letztlich. Also ich meine, das ist natürlich alles, also erstmal finde ich daran gar nicht so viel überraschend. Das war irgendwie abzusehen, dass das so passiert.
Ja, hätte ich gedacht, dass sie es so offen machen.
Doch, klar, ganz klar. Was sollen sie sonst machen? Ja, ja. Und es war auch klar, dass die Argumentation ist, entweder ihr habt das oder es gibt halt gar nichts.
Ja.
Und dann habt ihr es halt verkackt, dass die Leute nichts kriegen. Das war auch klar, dass das die Argumentation sein wird. Also das, weiß ich nicht, das hat mich jetzt irgendwie nicht großartig geschockt. Mich hat es eher so geschockt, dass es dann doch eher bei vielen Genossinnen und Genossen in meinem Umfeld auch durchgeschlagen hat.
Die jetzt
sagen, dass sie zustimmen werden. Also ich sehe auch im Moment gar nicht sie ist im Prinzip ungefährdet. Das Ding wird irgendwie wird
genau,
irgendwie
es gibt aktuell...
Zum Inhalt können wir gleich nochmal kommen, aber was ich sagen wollte, ja, diese ganzen Umfragen, diese ganze komische Medienkampagne, die da gerade läuft, das sollten wir mal einfach unkommentiert lassen und gar nicht irgendwie...
Na, es gibt aktuell eine Forsa-Umfrage und da sagt, gibt es die SPD-Anhänger. Sie haben nicht natürlich nach Anhängerschaft gefragt.
Das, lösch das doch raus. Wir wollen das irgendwie... Ich möchte das gar nicht großartig unterstützen hier, weil es ist echt... Ja. Das ist echt schon irgendwie mehr als eindeutig eine gesteuerte Kampagne, weil so zufällig haben jetzt zufälligermaßen alle die gleiche Frage gestellt, müssen alle die gleichen Ergebnisse und überall auf allen Newsseiten wird es prominent. Das ist
vor allem spielt sich immer noch das irgendwie
die interessante Frage, die dahinter steckt. Das ist ja durchaus eine Frage, die immer wieder irgendwo auftaucht im Leben. Vorsichtig, du rollst gleich übers Kabel und dann wird's teuer. Und die ist ja die. Ich möchte A. Ja. Ich bekomme jetzt aber nur A minus.
Ja.
Und dann ist die Frage, nehme ich A minus oder sage ich, nee, ich schaue mich nochmal weiter um mit der Möglichkeit, dass man am Ende gar nichts mehr bekommt.
Ja.
Und das ist ja sozusagen die Grundproblematik. Da gibt es auch bestimmt gibt es auch bestimmt irgendwelche psychologischen...
Freud hat sich bestimmt drüber in Büchern ausgelassen.
Oder spieltheoretisch.
Genau, spieltheoretisch garantiert. Das ist schon grundsätzlich eine interessante Frage. Und ich finde auch, dass man diese Frage, dass man die gar nicht so wirklich eindeutig mit irgendwas beantworten kann.
Naja, aber...
Weil immer zu sagen, nö, auf keinen Fall, dann verkacke ich es lieber und kriege am Ende gar nichts, das halte ich für fragwürdig in manchen möglichen... Situationen, die man sich da jetzt ausmalen kann und genauso zu sagen, ja, ich nehme immer das, was ich kriegen kann, halte ich für genauso bescheuert.
Also ich glaube, das Problem ist zu sagen, wenn das abgelehnt wird, dann habt ihr nichts oder die Leute haben nichts, ist in dem Hintergrund halt einfach falsch, dass es für die Kernforderung der SPD halt eine faktisch linke Mehrheit gibt. Und zu sagen nach dem Motto, ja, aber das haben wir ausgeschlossen. Leute, ihr habt auch eine große Koalition vorher vehement abgelehnt. Wir sind in einer besonderen Situation und eine besondere Situation erfordert besondere Lösungen.
Das ist in der Tat irgendwie die argumentative Einflugschneise zu sagen, naja, aber das stimmt ja nicht, weil ihr habt ja für eure Programmatik und zwar für die komplette Programmatik Mehrheiten.
Richtig.
So. Das stimmt natürlich. Trotzdem macht das die Frage nicht uninteressanter.
Ja klar. Aber ich halte das sozusagen so als den Generalvorwurf an die Basis zu sagen, ihr sorgt jetzt, wenn ihr das ablehnt, dann geht es wegen euch den Leuten schlechter.
Ja, das ist halt gemein.
Ja, das ist...
Und unfair und richtig. Ungerecht. Aber
die Frage ist auch ein bisschen, stimme ich eigentlich Mittelmaß zu? Also, dass die eigenen Ziele mittelmäßig umgesetzt werden. Ja. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, diese Frage. Und ich habe eigentlich auf den ersten Blick gedacht, nee, ich bin für sauberes agieren. Ich will kein Mittelmaß. Mittelmaß ist wieder schon ein großes Problem von Deutschland. Das ist alles irgendwie so halbgar, so hingeschlurrt, so kleinster gemeinsamer Nenner oder irgendwie so mittlerer Nenner irgendwo.
Das wäre eine verwaltende Koalition
gewesen. Ja, genau. Höchstens. Und da würde ich auf den ersten Moment sagen, ich glaube, ich wäre dagegen. Aber mit dem Aspekt natürlich Schicksal von Menschen, wüsste ich es gar nicht.
Ja, der Witz ist
wenn
ja
ich
nämlich
jetzt entscheiden dürfte als
Der Witz ist ja nicht, dass man sozusagen nicht für sich selbst entscheidet, sondern
genau.
Damit halt auch noch ganz vielen Menschen irgendwie zumindest die Zukunft ein wenig ungewisser macht, sagen wir so, weil sie sich jetzt irgendwie darauf einstellen könnten, dass es
mittelmäßig wird.
Aber ich glaube, dass man braucht auch eine Politik mit einem großen Gesellschaftswurf und so ein, wir müssen halt große Koalitionen machen. Und vor allem wird uns jetzt allen uns gesagt, auf der Rückseite des Vorwärts, so ein riesiges das alles und manches mehr hat die SPD durchgesetzt, wo ich einfach hinter jedem Punkt sagen kann, aber mit folgenden Ausnahmen, Und vor allem das Schlimmste ist, dass man noch ergänzen muss, wir haben absolut keine Ahnung, wer für uns diese Position durchsetzen soll.
Ja.
Für mich ist voll unklar, wenn da irgendwie ein Schwächling sitzt, der sich argumentativ nicht durchsetzen kann, dann wird er halt von der Leyen einfach überrollt.
So, machen wir jetzt mal wieder, ich bin hier, ich bin der Angestellte im Ministerium für hanebüchene Vergleiche. Wir dürfen sozusagen über den Hitler-Stalin-Pakt abstimmen, aber nicht über die geheime Zusatznote.
Genau.
Das ist irgendwie so das Bild, was hier völlig geschmacklos, aber treffend ist.
Nee, aber genau, wir wissen halt, und dann sagt Sigmar so, ja, mich haben aber viele Genossen angesprochen und gesagt, dass wir über Inhalte und nicht über Personal entscheiden sollen.
Ja, das ist Leute, alles blabla.
Ey, Sigmar, mich hat keiner gefragt. Und vor allem, es ist eine Kombination aus Personen und Inhalten. Wir könnten das Allergeilste durchgesetzt haben, wenn wir da halt irgendwie Nullnummer hinschicken zur Nummer,
also,
dann wird das halt nichts.
Das ist echt, das ist vor allem dieses ganze Verhalten. Ich meine,
ja.
Ich will ihm das jetzt mal gar nicht so zum Vorwurf machen, weil er natürlich sozusagen auch versucht, also jetzt, ja. Sagen wir so, nee, anders, ich mache es schon zum Vorwurf, aber ich kann es nachvollziehen, dass er so agiert, weil er natürlich ein vehementes Interesse daran hat,
ja.
Dass diesem Koalitionsvertrag zugestimmt wird.
Richtig.
Auf der anderen Seite verstehe ich aber nicht, weil das ist ja völlig durchsichtig. Das ist ja völlig, völlig klar, warum er es macht und auch völlig klar, warum an einigen Stellen die Wahrheit sehr verbiegt. Ja.
Ja.
Aber dass er da nicht drauf angesprochen wird und dass da die Medien nicht drauf angehen, sondern dass sie dann irgendwie mit diesem komischen Mitgliederentscheid, ist ja wohl verfassungsrechtlich fragwürdig, Degenhardt.
Was ist denn in Degenhardt
eigentlich? Ja, der hat gepopelt und zu viel getrunken am Abend vorher und dann hat er das irgendwie beim Kaffee gesagt, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken und ich glaube, so ist das zu einer Sache geworden. Aber das ist natürlich, das ist eine andere Geschichte, das fassen wir jetzt nicht aufmachen.
Aber vor allem,
das wird dann sozusagen groß ausgeschlachtet und da wird der Gartenrede dann auch noch...
zum Profi und spielt sich halt zum großen Opfer der Medien aus.
Na, ja. Ich meine, das hat die Slomka auch echt schlecht gemacht.
Aber das war
totaler Käse. Also,
ja, das mag sein, aber so wie sich der Sigmar, also Gabriel da sich aufgezogen hat, sagt so, ja, aber ihr greift uns immer an und bei Sozialdemokraten, er hat es so formuliert, bei Sozialdemokraten sind die Fragen härter. So hat er es aufgezogen.
Ja, das hat er vorher gesagt, aber zu Marietta Slomka hat er gesagt, was völlig richtig ist, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie versuchen, einem Sozialdemokraten nur das Wort im Mund herumzudrehen.
Nee, das war genau diese
Opferschiene. Er hat sie direkt angesprochen. Ich habe das Video mehrfach gesehen.
Ja, genau.
Mich köstlich amüsiert.
Ja, aber es war die Nummer aus dem Motto zu sagen, wie ihr greift uns an. Dass dieses Wir-Gefühl schaffen nach dem Motto, guck mal, was die Medien mit
das
uns
halte ich,
machen.
Das glaube ich, der Zusammenhang mit dem Mitgliederbegehren, der stimmt nicht ganz.
Das macht er schon seit Jahren. Der kam vor diesem Interview, 2 Minuten vorher ist diese Regionalkonferenz nochmal unterbrochen worden, weil ZDF da wirklich geschart hat. Der war total aufgeladen, hat den Moment genutzt und wirklich sagen, wir gegen die, diesen
Nee, was er gesagt hat, ist, dann wartet das ZDF halt, meine Fresse. Irgendwie so. Also gesagt, dann lass das ZDF noch warten. So. Damit hat er eher eine Verbrüderung gemacht. Aber dieses Interview, dieses eine Gesagte, dass man die SPD und SPD-Politiker immer stärker angreift in den Medien, und besonders vom ZDF, das in den Zusammenhang zu setzen mit dem Mitgliedervotum, das glaube ich passt nicht ganz, weil das sagt er schon seit Jahren. Das ist sein Narrativ, um jetzt mal hier einen Begriff aus dem Jahr 2013.
Er wurde dafür halt immer belächelt. Und
nö, finde ich gar nicht.
Doch. Also alle haben gesagt, ach, jedes Mal, wenn das dem Deppendorf an den Kopf geworfen hat, der Deppendorf hat red weiter, Alter. Aber ich glaube, das macht er jetzt nochmal bewusster. Das spielt er jetzt gerade nochmal bewusster.
Ist doch auch handzahm. Ja. Egal. So. Wollen wir mal lieber über die Inhalte reden, weil das ist nämlich viel interessanter.
Wollen wir mit dem Mindestlohn anfangen?
Ja, ich lehne nämlich ab. Und zwar unter anderem, also ich stimme da nicht zu. Erstens finde ich es demokratisch nicht richtig, eine große Koalition zu machen. Angela Merkel sollte eine Minderheitsregierung machen. Es ist kein Problem, mit Wechselmehrheiten zu regieren. Jeder, der behauptet, dass das irgendwie in der Demokratie nicht funktioniert,
in Deutschland nicht funktioniert,
weil das zu großer Instabilität führen würde, hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Du musst halt ein bisschen mehr verhandeln mit anderen Leuten, weil deine Bundesratsmehrheiten.
Aber Weimar!
Ja, ist halt völliger Unsinn. Dann schauen wir uns mal richtige Demokratien irgendwie so nördlich von Dänemark an. Und dann ist ja da auch alles völlig normal.
Ja.
So, und das kann man hier auch machen. Das ist halt nur nicht gewollt. Aber zu sagen, dass deswegen irgendwie die Demokratie untergehen würde, das halte ich für schlicht gelogen.
Also,
und man kann es ja immer noch probieren. Wenn man nach einem Jahr feststellt, das wird echt nichts. Wir haben es probiert, anscheinend funktioniert das in der deutschen Politikkultur nicht. Dann kann man ja immer noch sagen, so Freunde, jetzt ist vorbei, jetzt machen wir entweder große Koalition oder wir wählen neu.
Ja. Was gibt es zum Mindestlohn zu sagen? Also grundsätzlich zum Mindestlohn, er wird zum 1. Januar 2015 eingeführt. Das heißt, 10 Monate später als geplant. Die SPD und Grüne haben sich hingestellt, zum 1. Februar 2014 kommt er. Vor allem kann man aus dem Mindestlohn mal bitte flächendeckend und allgemein streichen, weil das ist ja nicht. sondern das ist, da, die ominösen 8,50 Euro stehen drin, aber wenn man halt, vor allem mit der Ausnahme, naja, wenn es Tarifverträge gibt, dann bis 2017 sind die gültig und erst dann greift der Mindestlohn. Okay.
Auf Bitten, so fair muss man sein, auf Bitten der Gewerkschaften.
Hm. Das bezweifle ich ehrlich gesagt.
Nee, das ist so.
Ernsthaft? Aha. Aus welcher obskuren Begründung eigentlich?
Das weiß ich nicht, aber ich habe ziemlich gesicherte Erkenntnisse darüber, dass das kommuniziert wurde während der Verhandlungsrunden, dass da
mit, aber davon habe ich zum ersten Verdi, Mal jetzt
mit
gehört.
Mit Verdi, DGB und IG Metall und IG BCE darüber gesprochen wurde.
Ja, aber wie, das höre ich, diese Schutzfrist für Tarifverträge höre ich zum allerersten Mal. Dieses Argument oder diesen Wunsch habe ich vorher noch nie gehört.
Habe ich auch noch nie wahrgenommen, aber ich glaube, das war ein Filterbubble-Problem.
Aber vor allem, aber es macht für mich logisch einfach keinen Sinn, weil es gibt eine Untersuchung von der Heinrich-Böll-Stiftung, die sagt, dass 11% aller Tarifverträge nur unter 8,50 Euro sind. Mhm. Das heißt, man drückt halt den Kollegen aus, die den Mut hatten, zu streiken und Tarifverhandlungen durchzuziehen, zu sagen, hier, fuck you, ihr dürft noch 2 Jahre lang unter 8,50 arbeiten.
Nee, ich glaube, die Angst ist einfach, dass die Arbeitgeber aus dem Tarifvertrag aussteigen.
Ja.
Und beziehungsweise so einfach ist es ja nicht möglich, aber halt aus der Arbeitgebervertretung aussteigen und deshalb dann nicht mehr, ne, in der nächsten Runde nicht mehr am Tarifvertrag beteiligt sind. Und dass man halt dann auch möglicherweise auf so eine zugespitzte Verhandlungssituation auffährt, wenn das jetzt Holter die Polter geht und man dafür andere Sachen, die man sich hart erkämpft hat, verliert. Zum Beispiel Urlaubstage.
Ja.
Keine Ahnung was, Freizeitausgleich für Schichtarbeit.
Ja.
So. Ich glaube, das ist das Kalkül dahinter. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich weiß nur, dass das jetzt auf jeden Fall nicht gelogen ist. Da bin ich...
Okay, also für mich...
Das war auch mein Gedanke eben, das ist irgendwie ein Arbeitgeberargument.
Aber
nichts jetzt werden darf, soll
vor allem dadurch, sehr komisch. Und vor allem wird jetzt gesagt, die ersten Arbeitgeberfinnen in Ostdeutschland würden jetzt gerne Tarifverhandlungen aufnehmen, nach dem Motto, weil ich habe das zynisch getwittert, weil sie bis 2017 noch gerne Dumpinglöhne sichern würden.
Ist vielleicht das Argument, dass man dann genau das auch haben will, um dann vielleicht Tarifverträge zu bekommen. Das könnte ja auch Trick sein.
Aber ich finde trotzdem,
das ist ein guter Punkt von
Kanäle. Ja, also dass man das dann genau darauf anlegt.
Das sind alles so taktische Spielchen, die ich einfach gegenüber den Kolleginnen und Kollegen einfach unfair finde, die jetzt das Pech haben, zwar an einem Tarifvertrag zu sein, aber unter 8,50 Euro zu sein.
Das finde ich,
ehrlich gesagt, von den Gewerkschaften wirklich assi.
Ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Mindestlohn. Erstens, du hattest es auch verlinkt, Eckert hat das mal so schön ausgerechnet, bei 1,8% Inflation und 1,2% Produktivitätszuwachs, was jetzt nicht keine übertrieben wahnsinnigen, hochgesteckten Ziele sind, dann sind die 8,50 2017 nur noch 7,50 Euro wert.
Genau. Vor allem von heute ausgerechnet, aber die 8,50 Euro existieren seit 2010.
Ja, genau.
Das heißt, eigentlich müsste man von 2010 rechnen.
Eigentlich musste man schon vorher rechnen, als die ersten Mindestlohnforderungen bei 7,50 aufkamen, dann müsste man jetzt schon irgendwo so bei 10 liegen.
Ja, genau, so wie überall anderen in Europa. Genau. Also Luxemburg ist über 10 Euro, alle anderen Länder um uns sind halt im Westen halt unter über 10 Euro.
Was mich,
du darfst reden.
Ja, ich weiß gerade, ich habe nur überlegt, es passt. Also unter dem Gedanken, dass Deutschland eigentlich so billig produziert, ne? Gerade diese klare Verteilung in Europa, dass wir eigentlich unsere Löhne massiv anheben müssen.
Frag mal den polnischen Arbeitsminister, der würde sagen, ja, Deutschland ist ein Lohndumpingland.
Genau, gibt es einen guten Podcast, kann man hier verlinken, von Holge zum Thema Wirtschaftskrise, will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Quintessenz ist, die ich auch danach verstanden habe, wir müssten unsere Löhne anheben, wir müssten einfach wesentlich teurer produzieren, um eine ausgleichende...
um den Außenhandel zu stabilisieren und gleich hast du zwei Möglichkeiten, entweder alle anderen werden viel billiger
und oder du steckst
eine Bindkonjunktur durch eine Rezession und sowas
oder du steckst die Bindkonjunktur.
Nee, oder wir also entweder da werden Löhne gesenkt oder bei uns werden Löhne erhöht.
Die beiden Möglichkeiten
hast du. Oder beides ein bisschen.
Also annähert. Das wäre ja eigentlich, wenn wir eine Europa haben, das zentral, klingt jetzt blöd, also gemeinsam agiert, um einfach auch ein ausgleichendes, so heißt es denn jetzt, Wohlstandsniveau zu haben, dann sollte man einfach auch an den Löhnen entsprechend drehen. Macht natürlich keine Sau, ist ein Riesenproblem.
Aber was man auch sagen muss, es geht ja nicht einfach nur um Löhne, sondern es geht ja um Lohnstückkosten.
Klar.
Also. Weil wenn Löhne halt, können halt noch so hoch sein, wenn du halt dementsprechend produktiv bist, dann was tust du, Dennis? Du versuchst schon wieder.
Mein Körper hat sich darum entschieden, das Loch, Nasenloch zu wechseln.
Ah, okay.
Und deswegen wechsle ich auch die Mikrofonseite
jetzt. Ja, gut, nee, ist okay.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, der Körper wechselt das so alle drei, zweieinhalb Stunden.
Ja.
Und das war gerade die Moment, ich habe mich wieder atmen gehört.
Interessant.
Ja, ja, sind so Infos, die weiß man. Also wenn du aus, läufst halt, das läuft halt aus einem Nasenloch und nach ein paar Stunden läuft es aus dem anderen halt raus.
Ja.
Ja, das ist schon mal aufgefallen.
Wo ist denn jetzt, hat jemand den Koalitionsvertrag mal irgendwo verlinkt? Auf SPD.de ist er nicht mehr.
Doch, ist er. Irgendwo ist er drauf. Dann gibt es auch auf tagesschau.de. Oder willst du hier
eine... Schlag mal die Mindestlohnseite auf.
Ja, Mindestlohn.
Beim Original war es Seite 68.
Mindestlohn. 68 sagst du?
Im Original, aber das ist hier...
Vollbeschäftigte, gute Arbeit, Dings da. Gibt es hier gute Arbeit, 37. Hm. 37. Regeln für Finanzmärkte, genau, aktive.
Ah, ich habe ihn schon.
Hast du ihn schon?
Ja.
Ah, ich habe es auch jetzt gefunden. Allgemein gesetzliche Mindestlohnregelung.
Hä? Ich hatte es doch gerade. Wo sind sie hin? Nein. Ja, okay, gib mal. Weil da gibt es nämlich einen Punkt, der ist ganz witzig. Und da möchte ich mal jetzt.
Genau, den hattest du. Also meinst du das Gespräch mit Ulrich Uli Kälber?
Ja.
Genau, erzähl mal, das habe ich nicht ganz so verstanden.
Ja, das machen wir jetzt gerne. So, wo steht der Satz denn?
Vielleicht in eine andere Spalte schon reingerutscht?
So, da muss es...
Ja.
Genau, da steht's. So, also, ne, zum 1. Januar 2015.
Genau.
8,50 Euro brutto je Zeitstunde. Für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt, also ne,
ja.
Dann steht da ein Satz drin, der ist ein bisschen verräterisch. Und zwar steht da, Zitat, von dieser Regelung unberührt bleiben nur Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz. So.
Was ist das Arbeitnehmerentsendegesetz?
Ja, genau, das klären wir jetzt. Das, wenn man heutzutage von Branchenmindestlöhnen spricht, dann sind die über das Arbeitnehmerentsendegesetz.
Quasi allgemein verbindlich erklärt worden.
Ja, nicht die Mindestlöhne, sondern die Tarifverträge,
genau,
die dahinter stecken.
Dadurch hat man so Branchenmindestlöhne, ja.
Genau, und das diente sozusagen im Zuge der Öffnung des EU-Binnenmarktes für Arbeitnehmer,
ja,
so die Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit, diente das dazu, da schreibst du einfach fest, das sind hier unsere Mindestarbeitsbedingungen,
ja,
die dürfen nicht unterschritten werden. Deshalb können hier zum Beispiel, hatte man immer Angst, dass irgendwie aus Polen Bauunternehmer kommen, die bringen dann Container mit und
mit Menschen, ja.
Mit Leuten, die schlafen da drin, ja, schlafen auf der Baustelle, sind halt für 3 Monate da, machen das, fahren wieder zurück, kriegen den polnischen Lohn und ja, der Bauunternehmer hier vor Ort guckt irgendwie dumm in die Röhre, weil er zahlt, musste irgendwie das Dreifache nehmen.
Oder ja.
Damit das nicht passiert, hat man das gemacht. So, und dann hat man nochmal eine interessante Sache eingeführt. Man kann dann Tarifverträge, die es gibt, wenn ein besonderes, also unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ein besonderes Interesse der Allgemeinheit daran besteht, kann man für allgemein verbindlich erklären. Dann gelten die für alle in dieser speziellen Branche, obwohl ja, Teile davon gar keinen Tarifvertrag haben. Weil
oder die keine Tarifbindung haben, ja genau.
Tarifbindung, weil der Arbeitgeber nicht im Arbeitgeberverband ist,
ja,
oder wie auch immer.
Ja.
So. Diese Mindestlöhne, die daran festgesetzt sind, ist ja auch immer das niedrigste Gehalt, ist dann faktisch der Mindestlohn da.
Ja.
Die
liegen auch deutlich unter 8,50 teilweise in manchen Branchen, oder?
Weiß ich nicht. Darum ja, geht es mir auch gar nicht. Also schon, aber gleich erst so. Die bleiben unberührt. Was man jetzt machen, da noch unberührt. Was man jetzt machen will, ist das Arbeitnehmerentsendegesetz erstmal für viele Branchen öffnen. Dadurch hat die Union erstmal sozusagen das, was sie schon immer haben wollte, man wollte Lohnuntergrenzen in vielen Branchen haben. Ja. Und wenn man sozusagen das kombiniert mit einem allgemeinen Mindestlohnsatz, dann ist es auch durchaus vertretbar, weil dann kann, wenn eine Branche sagt, nee, hier, das ist aber irgendwie so 8,50 ist irgendwie nicht genug, wir brauchen hier schon irgendwie 12 Euro oder so,
ja,
dann kann man das ja immer noch machen. Und die können dann für alle Branchen für allgemein verbindlich erklärt, ja, werden. Wenn das jetzt nämlich irgendeine Branche in irgendeinem Tarifvertrag gemacht hätte, die nicht drin ist, dann gäbe es danach niemals einen Mindestlohn, der für alle gelten würde, sondern immer nur da, wo der Tarif gilt. So, deshalb ist das gar nicht so unvernünftig. Aber jetzt hat man hier diese Öffnungsklausel. Was man wissen muss, ist, im Arbeitsrecht gilt der sogenannte Dingsgrundsatz. Hier
dieses Lex Specialis? Dieses
Günstigkeitsprinzip, ach so, heißt es.
Dieses Lex Specialis kommt noch, oder was?
Ja, ja.
Okay.
Genau. Das Günstigkeitsprinzip. Und das heißt, wenn man zwei Regelungen hat, die einen gleichen Sachverhalt oder einen gleichen Gegenstand irgendwie regeln, dann gilt immer die für den Arbeitnehmer günstigere.
Also günstiger im Sinne von vorteilhafter.
Genau, vorteilhafter. Einfaches Beispiel, im Bundesurlaubsgesetz steht drin 24 Arbeitstage Urlaub im Jahr. Das ist auf eine 6 Arbeitstage Woche gerechnet, also hast du 4 Wochen Urlaub. Bei einer 5-Tage-Woche mindestens 20 Arbeitstage Urlaub. Ja. Bei einer 3-Tage-Woche dementsprechend mindestens 12 Tage Urlaub. So, kann man sich dann so zurechtrechnen. Und jetzt nehmen wir mal an, dein Chef macht mit dir aus, so persönlich, ja, nee, du hast die 5-Tage-Woche, du hast 21 Tage Urlaub. Dann leuchtet irgendwie ein, dann gelten die 21 Tage für dich. Richtig. Dann gibt es aber irgendwie noch einen Tarifvertrag und da steht drin 23 Tage Urlaub. Dann ist irgendwie klar, dann müsste Tarifvertrag gelten.
Ja.
So, und so ist das halt prinzipiell immer. Und wenn du einen Tarifvertrag hast, wo 23 Tage drin stehen, dann gibt es aber eine gesetzliche Regelung oder eine Betriebsvereinbarung oder was auch immer, irgendwas anderes, was sagt, nee, du musst jetzt aber 24 Tage Urlaub haben im Jahr, bei einer 5-Tage-Woche, dann gilt immer das.
Ja.
Beim Mindestlohn wäre es genauso, auch bei diesen Mindestarbeitsbedingungen ist das ja so, wenn du konkurrierende Regeln hast. Du kannst da ganz viele verschiedene Regelungstypen gehen, ne? Von der persönlichen Absprache mit deinem Chef.
Über Betriebsvereinbarungen,
Tarifverträge, ne?
Oder gesetzliche Regelungen.
Genau, und dann irgendwie welche Rechtsverordnungen, Gesetze und keine Ahnung was. So. Wenn jetzt der Mindestlohn von 8,50 einfach immer gilt, ja, dann gilt der. Das heißt, wenn man einen Tarifvertrag hat, bis 2017 will man ja die Ausnahmen, noch Ausnahmen haben, aber ab 2017, wenn man dann einen Tarifvertrag hätte, in dem noch 7,80 Euro oder was drinstehen, dann gilt automatisch, weil günstiger, 8,50 aus dem allgemeinen Mindestlohngesetz.
Ja.
So. Und das ist immer so, dieses Günstigkeitsprinzip. Es sei denn, man hat eine Öffnungsklausel da drin stehen, dass man sagt, dieses oder jenes Gesetz hat immer Vorrang. Das ist eine sogenannte Lex Specialis, das spezielle Gesetz, das Spezialgesetz für diesen Fall, das hat immer Vorrang. Das kann man bestimmen, so. Und das ist hier lustigerweise der Fall. Und so wie die Formulierung im Koalitionsvertrag ist, könnte es sein, weil man muss ja, also nochmal, Mindestlöhne nach Arbeitnehmerentsendegesetz gehen immer nur von Tarifverträgen aus. Eigentlich sagt man übergangsweise bis 2017 dürfen die noch drunter abgeschlossen werden. Danach gilt, wenn der noch läuft, automatisch 8,50. Wenn das da so drin gestanden hätte, ohne dieses Ausklammern, dann wäre alles gut gewesen, weil durch das Günstigkeitsprinzip, was es sowieso gibt, wären danach alle Tarifverträge, die auch noch länger laufen, wäre automatisch auf 8,50 hochgegangen. Und ab dem 1.1.2017 darfst du keinen Tarifvertrag mehr abschließen, der unter 8,50 ist. Das ist dann,
dürftest du, aber es würde nicht gelten, oder?
Nee. Das ist hier wirklich gesagt. Okay. Erst dann, danach darf es gar nicht mehr gemacht werden. Der Witz ist aber, die Sachen, die davor vereinbart wurden, können weiterlaufen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt festlege, wenn ich jetzt am 16.12.2016 Tarifvertrag über 5 Jahre abschließe, was du theoretisch machen kannst, wird natürlich keine Gewerkschaft mitmachen, aber theoretisch ginge das, und der läuft jetzt über den 1. Januar hinaus, was ist denn jetzt? Gilt dann automatisch, und der revidiert vor, wird am 16.12. dann noch vor allgemein verbindlich erklärt, gilt dann der gesetzliche Mindestlohn aus dem Mindestlohngesetz oder wie auch immer es heißen wird? Nein, weil es ist ja ein für ein gemeinverbindlicher, verbindlich erklärter Mindestlohn, Tarifvertrag, der einen Mindestlohn enthält.
Der Vorrang hat.
Nach Arbeitnehmerentsendegesetz. Und wir lesen nochmal die Passage. Kannst du die nochmal vorlesen?
Ja, ich such's mal. Ich hab's mal. Seite 37 war das. Und zwar steht hier, von dieser Regelung unberührt bleiben nur Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.
Unberührt, ja. Das heißt, die haben da nichts mehr zu schaffen. Das Arbeitnehmerentsendegesetz ist immer vorrangig zu behandeln und da gilt er dann nicht. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Schlupfloch, wenn man hier dem Wortlaut Glauben schenken darf. Ich habe es ja mit einigen Leuten schon diskutiert, was immer gesagt wurde, so, nein, das ist eher ungenau und außerdem wird es wahrscheinlich sowieso ein Sozi, ein Arbeitsminister, und dann wird nie im Leben ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt, der unter 8,50 liegt.
Aber wer garantiert mir das?
Ja, genau. Was ich mich frage, und ich mag das auch alles gerne glauben, und ich mag auch alles, das mag auch ein Versehen gewesen sein, ja, kann auch sein, dann war es aber relativ dumm. Ich kann mir eher vorstellen, dass die CDU das aus einem guten Grund reinverhandelt hat, diesen Passus. Weil wenn man das so liest, besteht diese denklogische Möglichkeit, das zu
umgehen. Das zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel das Friseurgewerbe einen Tarifvertrag abschließt, der, sagen wir mal, 6,80 beträgt,
ja,
der dann von einem CDU-Arbeitsminister für allgemein verbindlich erklärt wird.
Und weil er ins Jahr 2017 hineinragt, ja, und Lex Specialis ist, weil, ja, es diese Öffnungsklausel hier ergibt,
haben wir plötzlich branchenverschiedene Tariflöhne, die im Zweifel sogar
über 2017 hinaus gelten.
Vor allem zusätzlich noch unterschiedlichen Ost und West sein könnten dadurch.
Ja, kannst du machen, was du willst.
Genau. Das heißt, wir haben den flächendeckenden allgemeinen Mindestlohn unterlaufen damit.
Also erstens haben wir ihn sowieso erst faktisch irgendwann ab 2017.
Ja.
Und selbst dann könnte man ihn nach Wortlaut dieser Koalitionsvereinbarung, ja, noch umgehen, wie ich gerade versucht habe zu schildern. Ich hoffe, das war einigermaßen
verständlich. Ich glaube, das war verständlich, ja.
Wenn man das nicht gewollt hätte, hätte man diesen einen Satz einfach weglassen müssen.
Ja.
Das wäre alles gewesen. Diesen
dann
einen
ist das,
Satz
dann weglassen müssen. Dann wären es 2017 erst, ja, grummelig, aber man wüsste, okay, 2017 ist finito. Aber, ja, dadurch ist jetzt hier irgendwie eine Hintertür offen.
Nochmal, das Günstigkeitsprinzip gilt ja. Und wenn du dieses Mindestlohngesetz oder wie auch immer du das dann nennen willst, wenn da einfach bloß der Lohn festgelegt ist und dann noch die Regelung über die Kommission, ja, die dann irgendwann den Lohn wieder festsetzt.
Vor allem Hinweis, Kommission erst 2018.
Ja, 2018 wird er dann zum ersten Mal angehoben. Ist, ja, auch völlig bescheuert.
Ja.
Wenn man das gemacht hätte, dann wäre ja sozusagen da, wo die sich bekabbeln könnten, ja, wäre immer nur der Lohn.
Ja.
Alles andere könnte man branchenweit sowieso über Tarifverträge regeln. Ja. Das heißt, besondere Ruhepausen oder was auch immer
man sich da vorstellen
kann. Urlaubstage, ja, genau.
Zusätzliche
Weihnachtsgeld.
Finanzielle Leistungen, richtig.
Ja. Deshalb besteht die Frage, warum ist dieser Passus drin?
Konnte Ihnen der jemand schon mal von den relevanten Menschen, die an diesem Vertrag mitgearbeitet haben, beantworten?
Nö. Gab halt immer nur zu hören, das ist, glaube ich, eher Zufall und außerdem wird ein Sozi-Arbeitsminister und dann wird das nicht
gemacht. Das ist das Schlimmste.
Das mag ich so gerne glauben. Ich sagte, den Vertrauensvorschuss gebe ich sogar meinetwegen gerne, ja. Aber dann hätte man das auch weglassen können.
Ja.
Dann wäre es nämlich ganz klar gewesen.
Da möchte ich nochmal einhaken, und zwar dieses, das wird schon ein SPD-Minister regeln. Das war auch in diesem Juso-Krokomat, so einige Sachen nach dem Motto, naja, Extremismusklausel steht nicht drin, aber das wird im Zweifel ein SPD-Minister eh kassieren. Irgendwie so, ey Leute, habt den Frosch gefressen. Dieser Vertrag, um diesen Vertrag kloppen sich die Leute jetzt schon. Also die Mindestlohnvereinbarung war keine 24 Stunden alt. Da hat schon irgendein CDU-Fuzzi, wichtiger aus Sachsen, die schon in Frage gestellt.
Naja, das darf dann nicht für Auszubildende gelten,
ja, und genau,
für Zeitungsausträger.
Das heißt, je näher der Einführungstag oder die Verabschiedung dieses Gesetzes, desto mehr wird die CDU daran rütteln. So. Also alles, was nicht in diesem Papier steht, ist Verhandlungsmasse.
Ja.
Und das heißt, das ist eine Koalition, die sich im Zweifel um jeden einzelnen Wortlaut prügeln werden.
Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Ding ablehnen werde. Weil mir das einfach zu fishy ist. Neben diesen ganzen,
ja,
theoretischen und so, ja, und Sachen, ist mir das ist mir einfach zu fishy. Und da sage ich, klar, wenn man das jetzt ablehnt, gäbe es sozusagen keinen Mindestlohn ab dem 01.01.2015, Klammer auf, wobei wir das dann nochmal sehen wollen, weil, ja, die SPD garantiert einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einstreuen würde. Also so bekloppt können die gar nicht sein.
Es gab eine Pressekonferenz vom Juni 2013, da hat die SPD gesagt, es gibt einen fertigen Gesetzentwurf. Punkt.
Ja.
Die ist vorhanden,
so,
abgestimmt mit den Ländern.
Klammer zu.
Ja.
Und dann sind einfach die Möglichkeiten, dass das Ausfranst noch so groß. Ich glaube, egal wer die Regierung stellt, und selbst wenn jetzt Neuwahlen wären und, ja, es eine CDU-Alleinregierung geben würde, der politische Druck ist so hoch,
ja,
dass man an irgendeiner Form von Mindestlohnregelung sowieso nicht vorbeikommt.
Ja.
So. Und deshalb glaube ich einfach, dass hier auch das Argument nicht zieht, da gibt es dann halt gar nichts.
Ja.
Und das ist einfach schlecht verhandelt.
Vor allem, wenn man halt.
Also entweder ist es schlecht verhandelt,
ja,
man hat hier nicht aufgepasst, was super schlimm ist, das geht nicht. Oder
das ist die zentrale Kernforderung. Also das ist, ja, die.
Genau, das ist die zentrale Kernforderung, ja, hat man auch nicht mal durchbekommen.
Ja.
Das war ja nichts Einfaches, als wäre es gewesen zu sagen, so bei den ganzen anderen Sachen, da mussten wir starke Kompromisse machen, ja, wie zum Beispiel bei der doppelten Staatsbürgerschaft oder
anderen Dingen.
Betreuungsgeld, ja, mussten wir der CSU auch lassen, damit die nicht weinen. Bei der Mountain müssen wir auch mal schauen, das tut uns leid, das wollen wir nicht. Aber wenigstens haben wir hier ab sofort 8,50 für alle, keine Fragen.
Selbst so. diese Jahreszahl ist schon kritisch.
Ja, ja.
Das ist schon, klar, wirklich hart. Das ist also echt fies. Und Ich glaube, und ich sage, je näher die Verabschiedung dieses Gesetzes rückt, desto mehr wird die CDU versuchen, das aufzuweichen. Und klar, meine große Sorge ist, dass ich dadurch... Und das
wieder bei der Mittelmaßpolitik.
Dass, klar, sie, dass sie damit durchkommen.
Und klar, was meinst du, warum das, mit 2017 so gewählt ist?
Ja, das bis dahin...
Weil dann wird gesagt, das müsst ihr verlängern.
Ja.
Und dann kann wieder irgendjemand im Wahlkampf mit anderen so, wir verlängern die Frist hier, dass man davon abweichen kann.
Ja,
das hat sich ja auch bewährt, man hat ja gesehen.
Genau. Das ist, für mich wäre es halt gewesen, für mich als wäre ich die SPD-Verhandlungsführung gewesen. Ich habe gesagt, hier liebe Union, ihr wollt eine vertrauensvolle Koalition, dann setzen wir diesen Mindestlohn zum Februar 2014 um oder zum Mai 2014 um.
Juli 2014.
Juli 2014 um, dann wissen wir, dass wir euch vertrauen können und dann gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil ihr uns, unser Kernthema oder unsere Kernforderung, unser Wahlversprechen nicht unterwässern wollt.
Ja.
Sonst, die CDU wird ihre ganze Kraft darauf verwenden, diesen Mindestlohn kaputt zu machen. Und da kann man nicht zustimmen.
Aber frage trotzdem nochmal, jetzt hatte ich gerade, Moment, lohnt es sich trotzdem dann eben mit zu regieren, um diese Verwässerung, wenn du sagst, du glaubst, dass sowieso ein Mindestlohn kommt, möglicherweise noch ein Stückchen zu retten? Oder?
Nö.
Also regieren hat halt immer den Vorteil, dass du, also es hat mehrere Vorteile. Es hat natürlich erstmal den Vorteil, dass du politisch agieren kannst.
Ja.
Und dass du vor allen Dingen eine Ministerialbürokratie hinter dir hast, die auch für die Gesetze entwerfen kann, für Fraktionen in Bundesländern, in denen du nicht in der Regierung bist und sowas, so politische Sachen sind das natürlich immer. Und du kannst halt diese ganze Rechtsverordnungskacke, die von den Ministern und Ministerinnen gemacht werden müssen, die hast du halt voll in der Hand und du kannst halt durch exekutives Handeln schon eine ganze Menge im Kleinen auf jeden Fall verändern. Den Vorteil hast du halt immer. Aber den hat man sowieso. Ganz, ganz egal von dem, was man, was man jetzt noch irgendwie beschließt.
Im Speziellen auf den Mindestlohn. Gerade falsch verstanden, du stimmst dem Mindestlohn nicht zu. Oder du stimmst der Koalition nicht zu.
Ich stimme dem Koalitionsvertrag nicht zu.
Ja. Okay.
Also das hänge ich nicht nur an diesen großen Themen auf, sondern auch gerade an diesem Mindestlohnkompromiss.
Ja. Vor allem, also die Sache mit dem Mindestlohn ist halt, den kriegt man jetzt auch so umgesetzt. Es gibt eine Drucksache, ich weiß nicht, ist das die Drucksache 12 oder 13? Da hat die Linke, ich glaube, es ist 1:1 der SPD-Gesetzentwurf oder so ähnlich.
Ja, es ist auf jeden Fall die SPD-Forderung.
Genau, und sagt, meine Vermutung ist, dass die SPD diesen Gesetzentwurf oder einfach so lange in diesem Parlament verschleppen werden, um nicht darüber abzustimmen zu müssen, um nicht Gesicht Farbe zu bekennen.
Nee, der wird da abgestimmt.
Ja, dann muss die SPD sich enthalten oder ablehnen?
Nee, der wird wahrscheinlich abgelehnt.
Das kann die SPD nicht bringen. Die wird öffentlich zerrissen. Und zwar von ihren Mitgliedern, nicht von der Presse, sondern von ihren Mitgliedern.
Also es wird auf jeden Fall nicht...
Meine Vermutung ist, dass dieser Antrag bis irgendwann Herbst 2014 so lange vertagt wird, bis man darüber mit einem eigenen Gesetzentwurf gegenhalten kann.
Nee, was ich machen würde, wenn ich in der Situation wäre, das zu planen und dann mit Gesichtswahn rauszugehen, würde ich es folgendermaßen machen. Ich würde das Ding terminieren auf die Sitzung am 17. Dezember, wo auch Kanzlerinnenwahl sein soll, und würde das dann zur Sprache bringen, den abstimmen lassen und direkt danach das Mindestlohngesetz der Koalition.
Ja, aber das ist nicht fertig. Ist nicht da.
Ach, das ist nicht keine komplizierte Geschichte.
Ja, aber das Problem ist, dass die CDU das nicht mitmachen wird, weil sie dann bis dahin keine Zeit hat, das Ding kaputt zu machen.
Nee, du kannst das doch durchaus so schwammig lassen und dann machst du noch einen Prüfauftrag für 2015 rein, da werde ich schon zustimmen. Also das
du meinst so ein, der Bundestag bittet die Bundesregierung, ein Mindestlohngesetz auf den Weg zu bringen.
Nee. Also das kann man bis dahin fertig machen. Du musst ja im Prinzip bloß den Antrag der Linken nehmen und musst da ein paar Ausnahmen einbauen.
Aber ich glaube, dass die SPD da hart auf die Schnauze fallen.
Wenn ich es machen würde, würde ich so planen.
Okay. Naja, also so viel zum Mindestlohn. Dann hat Sigmar Gabriel auf dem Bundesparteitag noch gesagt, zusätzlich zum Mindestlohn ohne doppelte Staatsbürgerschaft werde ich euch keinen Vertrag vorlegen. So, das steht auch hinten hier drauf. Wir haben, wo steht's denn hier? Genau, da steht nur, Optionszwang wurde abgeschafft. Genau, Abschaffung des Optionszwangs. Man schreibt nicht mehr doppelte Staatsbürgerschaft, das ist der Trick. Denn die doppelte Staatsbürgerschaft hat die SPD auch nicht durchgesetzt.
Genau.
Das heißt, das Ding, was Sigmar Gabel, man kann gerne in die Protokolle reingucken, der hat das, glaube ich, 2-3 Mal erwähnt, wirklich doppelte Staatsbürgerschaft, ohne das kommt der Vertrag nicht. nicht durchgesetzt. Und die türkische Gemeinde hat entsprechend reagiert und hat gesagt, ja, dann empfehlen wir unseren Mitgliedern, und man muss halt wissen, türkische Wählerinnen und Wähler sind meistens größtenteils sozialdemokratisch. Zum Beispiel, ja.
Ich weiß nicht, wie die Wähler bei dieser Wahl waren,
aber zum Beispiel
2009
war der Vorsitzende, 45%. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde ist zum Beispiel SPD-Mitglied.
Ja.
Der hat gesagt, wir empfehlen alle, Nein zu sagen, weil wir fühlen uns hier verarscht. Wortwörtlich verarscht, weil die SPD hat hier betrogen. Weil es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft, es gibt nur die Abschaffung des Optionszwangs.
Genau, und alle für alle die, die jetzt 23 sind.
Genau.
Und jünger.
Ja.
Für die Älteren nicht mehr. Das heißt, man kann jetzt nur noch sagen, also die können jetzt sozusagen beide behalten.
Genau. Die hier geboren sind.
Die hier geboren sind, genau. Auch ganz wichtig.
Das heißt aber, wenn ich jetzt aus der Türkei komme.
Ja, aber wenn das vor 2 Jahren bei dir der Fall war, dann hast du halt verkackt, dann bist du halt zu früh geboren.
Genau.
Und dann kannst du deinen türkischen Pass nicht wiederholen, beziehungsweise den keinen deutschen holen.
Genau. Und wer jetzt
oder den deutschen holen, musst du aber den türkischen
abgeben. Genau. Und zumal, wenn wir jetzt zum Beispiel aus der Türkei einwandern würdest hier, müsstest du deinen türkischen abgeben.
Ja.
Durch die Regelung. Das heißt, die Anerkennung doppelter Staatsbürgerschaften nicht drin.
Genau.
Und das ist schon echt krass. Und dann gibt es noch ein paar andere zentrale Wahlversprechen, SPD, Betreuungsgeld, wird nicht mal erwähnt im Vertrag.
Ja.
Kein Wort.
Ja.
Also das war so das Thema, Betreuungsgeld ist so scheiße, da haben wir nur Stände damit bespielt.
Ja, ja, klar.
Schon krass. Dann PKW-Maut, ja, ich glaube, das hätte man der CSU eh nicht abbringen können, da bin ich auch nicht böse, ehrlich gesagt, der PKW-Maut. Ich vermute einfach, dass da jeder drauf spekuliert, dass es einfach so europarechtswidrig ist, dass es einfach nicht kommt. Weil du kannst es halt nicht so gestalten, dass die Inländer aus der Nummer kostenfrei rauskommen.
Hm.
Punkt. Und dann
das ist auf jeden Fall kompliziert.
Genau. Steuererhöhungen, jetzt gibt es auch nicht.
Ja.
Das war auch ein zentrales Wahlversprechen, zu sagen, wir erhöhen die Steuern für einige, um für alle es besser zu machen. Das war die Wortwahl.
Genau.
Und dafür haben wir auf die Fresse bekommen, um das zu schauen. Frauenquote in Aufsichtsräten 30% und der Rest ist Flexiquote ist durchgesetzt worden.
Ja.
Das ist so, ey, Leute.
Von den Aufsichtsräten, ja. Das ist
ja
echt ein bisschen.
Vor allem ist sie zum großen Teil schon erfüllt von den meisten Unternehmen.
Ja. Ja.
So, und dann, großer Block, der mir irgendwie wichtig ist, Vorratsdatenspeicherung. Und dann hat die Merkel gesagt, das wird eins der ersten Gesetze sein, die wir beschließen werden. Ich bin so, lieber Sigmar, das hast du dir persönlich in Block diktiert. Das finde ich echt krass. Und zwar, vor allem, das Schlimmste ist ja noch, der Koalitionsvertrag widerspricht dem SPD-Parteitagsbeschluss. Und zwar soll hier die Vorratsdatenspeicherung wieder richtliniegemäß umgesetzt werden. Und die Richtlinie ist viel weitgehender als der SPD-Parteitagsbeschluss. Also 6 Monate sagt die Richtlinie mindestens, der Parteitagsbeschluss sagt mindestens 3 Monate. Jetzt habe ich Bewegungsprofile ausgeschlossen,
ja.
Richtlinie nicht und so Dinge halt. Und meine Vermutung ist, dass das Sigma persönlich durchgedrückt hat. Weil die AG Innenpolitik hatte sich darauf nicht geeicht, die hat es einfach weggelassen und gesagt, wir können es hier nicht einigen, wir schieben es an die große Gruppe. Und die große Gruppe hat es wahrscheinlich so, Sigmar so gesagt, wollen wir, Punkt, fertig, aus, ist durchgesetzt worden. Vor allem das Schlimmste ist, das rechtfertigt er jetzt gerade noch. Das war mit Ulrich Deppendorf am selben Tag so eine Sonderausgabe, hier Brennpunkt, da hat Deppendorf gefragt, was ist denn Mindestlohn, Vorratsspeicherung. Da hat der Oppermann ist mit der Klingel durch die Gegend gelaufen, sagt NSA-Skandal, geht noch gar nicht. Und dann soll hier Vorratsdatenspeicherung kommen. Und hat gesagt, das hat ja nichts damit zu tun und vor allem, man muss halt wissen, und so hat er es halt gesagt, dank der Vorratsdatenspeicherung konnte der Mörder von Oslo schneller gefasst werden. Da klappte mir die Kinnlade förmlich runter. Weil dieses perfide Arschloch, also ich bin gerade sauer, weil es ist wirklich instrumentalisiert tote Kinder für seine Politik. Und das ist dem allen, was er vorher schon gemacht hat, ist das widerwärtigste, also ekelhafteste. Das ist jemand, der Grundwerte der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität vorstehen soll, unwürdig. Willy Brandt rotiert förmlich in seinem Grab. Und zwar muss man halt wissen, dass die Vorratsdatenspeicherung zwar zum Zeitpunkt von Uyttaja und Breivik beschlossen war, aber bis heute nicht umgesetzt ist. Die Umsetzung ist für Januar 2015 geplant. Die Vorratsdatenspeicherung kann gar nicht geholfen haben. Vor allem, muss man halt wissen, der Typ wurde halt beim Kinderabschlachten gefasst.
Auf einer Insel übrigens.
Auf einer Insel. Ja. Der wurde, während er noch Kinder umbrachte, gefasst. Und das war ein freiwilliges Geständnis. Das war alles geplant. Der instrumentalisiert hier gerade tote Kinder für seine Zwecke, Sigmar. Und das ist ernsthaft, das ist wirklich ein Pisser gerade, ernsthaft. Es geht mir wirklich bei allem, was mich das Thema auch persönlich jetzt die letzten Jahre bewegt und begleitet hat, war das wirklich das Abartigste, was er abgezogen hat, um das durchzusetzen und zu verteidigen. Ehrlich gesagt, ich würde nicht mal eine Abschuldigung abnehmen, weil ich glaube, die nicht mehr ernst gemeint ist. Das hat er mit voll kalkuliert, mit Absicht gemacht. Weil er weiß, dass ihm dafür niemand auf die Füße treten wird. Und er damit so als der große Kinderschützer steht.
Hand geschlossen. Wollen wir nochmal ein letztes ansprechen? Oder ich möchte es nochmal tun. Was ja immer so als Argument genannt wird, ist so dieses, pass mal auf, ihr seid immer gut darin, Nein zu sagen und dagegen zu sein. Fangt doch mal an, Kompromisse zu schließen. Das finde ich irgendwie so ein, also das ist so eine, also das finde ich wie eine gemeine Rhetorik, weil erstmal heißt das, alle die dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen, sind grundsätzlich nie im Leben bereit, irgendwo einen Kompromiss zu schließen und deshalb sowieso völlig Banane und nicht zu gebrauchen im realen Leben. Ja. Und das heißt auch, dass, also eigentlich kann es zwei Dinge bedeuten. Entweder heißt es, dieser geschlossene Kompromiss ist gut, bestreite ich. Oder es heißt, jeder Kompromiss ist gut, weil es ist immer etwas von dem drin, was ich erreichen wollte.
Genau, wir haben 99% hat die Ziele gesetzt und wir haben 1%
durchgesetzt. Und wenn man jetzt sagt, jetzt macht doch mal, weil da habt ihr wenigstens etwas, das ist genauso, dann könnt ihr jetzt auch irgendwie die einzige Sache, die die SPD durchgesetzt haben könnte sein, wir prüfen, ob es einen Mindestlohn geben wird zur nächsten Legislaturperiode. Ja. So, dann ist es mehr, als wir jetzt haben. Dann kann man dem zustimmen, dann haben wir das.
Das ist, ich würde, weil wir historisch schon arbeiten, frag mal Otto Wels, ob er sowas unterschreiben würde. Sagt dem
also,
Otto.
So, ich will gar nicht mal sagen, dass man nicht der Meinung sein kann, dass man dem jetzt zustimmen sollte. Und dass man, ich will auch gar nicht mal sagen, dass es jetzt total dumm ist, sich dafür auszusprechen. Nur, wenn man sozusagen den Mitgliedern die Wahl überlässt, dann sollte man sie irgendwie nicht sofort in der Ecke drängen und einschüchtern und dann auch irgendwie denen, die da eher kritisch sind, sozusagen sofort aberkennen, dass sie irgendwie auch nur halbwegs vernunftbegabt am politischen Leben teilhaben können. Sondern sollte man ja auch wirklich die Wahl lassen. Und genauso wie ich finde, wie ich verstehen kann, dass es Menschen gibt, die diesem Kompromiss so zustimmen können, finde ich, kann man den auch genauso gut scheiße finden.
Ja.
So, weil ein Kompromiss ist halt nicht immer gut, sondern es gibt halt auch echt schlechte.
Es heißt ja nicht umsonst
fauler Kompromiss. Und das ist halt Abwägungssache. Ja. Letztlich. Und ist auch hier.
Also, wenn ich nicht schon aus prinzipiellen Gründen gegen diese große Koalition wäre, dann wäre allein der Inhalt Ablehnungsgrund. Die ganzen vielen Punkte, die wir haben, und vor allem auch diese Sache mit der Zusammensetzung des Kabinetts, wir erfahren es nicht. Das Einzige, was jetzt durchgedrungen ist, dass scheinbar die Hälfte der SPD-Posten, wobei die Anzahl unbekannt ist, weiblich sein soll.
Ah, 3, ist doch schon klar, dass es 6 werden.
Muss nicht sein.
Was soll denn sonst sein?
Vor allem der Hinweis ist, wenn wir das Finanzministerium hätten, dann hätte Sigmar Gabel das mit so einer stolzen Brust posaunt. Das Finanzministerium. Weil es ist das einzige Ministerium, was quasi ein Vetorecht hat. So, und
Ich weiß nicht, ob man, also ich glaube es gibt auch gute Gründe dafür, das nicht zu nehmen.
Ja, aber wenn wir es hätten, dann hätte das Posaunt schon. Dann hätte da ein, genau. Und das Zweite ist, was mir raus ist, mittlerweile klar ist, dass unsere beiden Lieblingsminister, Ramsauer und Friedrich, weiterhin Minister bleiben.
Ja.
So, die meisten, also die größten Doofspacken dieser letzten Regierung, die dürfen weiter Minister bleiben. Wenigstens, also Dumpfbacke Friedrich und alle Mittel nach Bayern Ramsauer. Es ist echt zum Kotzen.
Wenigstens wird Friedrich nicht Außenminister.
Ja,
der Kelch scheint wohl an uns vorübergegangen
zu sein. Ja, zum Glück, ja.
Naja.
Schlimm. Und zu guter Letzt noch, um das Thema jetzt abzuschließen, es gibt bei Kleiner 3 einen schönen Artikel, die GroKo in GIFs, sehr empfehlenswert, ist was non-audio-mäßig, deswegen schaut es an, liegt das, ist toll.
Ja, also ich stimme dagegen, du stimmst auch dagegen.
Ja.
Ich stimme auch dagegen, wenn ich dürfte.
Ja, du hättest dürfen gekonnt.
Haben wir den Herr Stockmann schon überzeugt?
Weiß ich gar nicht, frage nochmal.
Hat er seine Adresse überhaupt geändert? Ich habe ja einen Nachsendeauftrag.
Vermutlich nicht.
Wir müssen mal den Regierungsrat Oberstockmann mal drauf ansprechen.
Ja. Ich glaube, also ich habe jetzt auch, also nachdem ich so mitgekriegt habe, wie bei ganz vielen Genossinnen und Genossen um mich herum so ein bisschen die Meinung sich ganz schnell geändert hat, nachdem so ein bisschen Drohkulisse aufgebaut wurde, denke ich, der wird 60, durchgehen.
60-40.
Ja. 60-40, vielleicht auch 65-35. Ja, so genau, was wird es werden.
Ja.
Ich finde aber, also aus grundsätzlicher Erwägung hätte ich das Ding abgelehnt. Man hätte mich sozusagen noch kriegen können mit einem besonders tollen Verhandlungsergebnis.
Ja.
Und
dann hätte ich es natürlich auch nochmal überlegt, naja.
Aber da standen zum Beispiel Steuererhöhungen drauf. Also ohne die hätte ich auch so oder so nicht zugestimmt. Und dann letztlich hätte man mich vielleicht noch dafür haben können, wenn irgendwie sichtbar wäre, dass alle ablehnen werden. Und so mache ich es jetzt nämlich auch andersrum, was für mich sozusagen andersrum nochmal ein Grund ist, dafür dagegen zu stimmen.
Weil eh alle zustimmen.
Ja. Das Ding ist eh sicher durch.
Ja.
Und da verhalte ich mich jetzt mal wie Bayern im Parlamentarischen Rat.
Da kann ich auch abstimmen.
Da kann ich mich auch enthalten.
Ja.
Beziehungsweise Nein sagen, wenn ich eh weiß, die Verfassung wird angenommen.
Ja.
So, dann ist das halt durch. Was überhaupt der Parlamentarische Rat? Ich sag das jetzt mal einfach so. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
Was natürlich auch sein könnte, jetzt alle glauben, ach, der kommt eh durch, dann kann ich ja dagegen stimmen, dass sich die Stimmung doch dagegen kippt. Das wäre das Geilste. Das so,
Das Lustige, ist, man, also,
das ist der FDP-Effekt.
Es wird mindestens 15-20% Stimmen dagegen geben. Mindestens.
Mindestens 30. Mindestens 30.
Nein, ich sage es so, weniger geht gar nicht.
Ja.
Das ist völlig illusorisch, sich das vorzustellen.
Ja.
Und der Witz ist, alles unter 80% oder alles unter den 85-80% wird sofort als dramatisch schlechtes Ergebnis wiedergegeben.
Ja. Das ist schon, kann man voraussehen. Und noch Hinweis, ausgezählt wird in der Station in Berlin hier.
Ja.
Ach, sieh an.
Und ich habe mich schon angemeldet. Das heißt, einfach aus dem Interesse raus, dass auch egal wie das Ergebnis ist, dieses Mitgliederbegehren sauber funktionierend und abläuft.
Mhm.
Einfach daran teilzunehmen, zu helfen, weil ich möchte gerne das auch wieder in 4 Jahren haben. Bei der nächsten Koalitionsvereinbarung, ehrlich gesagt.
Ich glaube, da kann man nicht mehr hinter zurückfallen.
Ja. Und ich glaube, dass das, und ich möchte halt nicht.
Außer du machst halt so eine Sache, die völlig unumstritten ist. Außer es gibt Rot-Grün. Ich glaube, dann kannst du es nochmal sein lassen.
Ja.
Aber ansonsten.
Aber ich möchte halt nicht dieses haben, dass mir jetzt 20 Jahre die Genossen in den Ohren liegen. Ja, aber dann, ich möchte halt nicht das Sharping-Argument haben. Nach dem Motto, ja, wir möchten mehr Mitgliederbeteiligung. Aber Rudolf Sharping! Ah. Das musste ich mir auf dem Bundesparteitag anhören.
Ja, ja.
So. Rudolf Sharping, ja, deine Unterhosen sind mittlerweile getrocknet. Seine Badenhosen. Das ist vorbei, der kommt nicht wieder. Mochte keine Sorgen zu haben. So,
ja,
das war's.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man den Spitzenkandidaten vorher so bestimmen will, ist nochmal eine andere Frage, aber so Koalitionsvereinbarungen so absegnen lassen, finde ich auf jeden Fall richtig.
Ja.
Weil man ja auch mal ehrlich sein muss, auf so einem Parteitag gibt es ja keine Entscheidung. Das ist ja also
das Abnicken.
Ja, das wird ja nur abgenickt, das steht ja vorher fest. So.
Ja.
Und wenn man vor Ort merkt, das könnte kippen, dann kippt man ein bisschen mehr Pathos in den Saal und macht noch hier so ein paar Parteitagsregie-Tricks und dann
kriegt man das schon hin. Die einzige spannende Frage wäre, ob dieser Mitgliederentscheid eigentlich nicht vor den Verhandlungen ist, sozusagen die Mindeststandards zu setzen. Und zwar nicht im Sinne hier ja, nein, sondern so wie bei den Grünen, die haben ja so Schlüsselprojekte beschlossen. Und ich glaube, diese 10 Punkte hätten eher vorher durch die Basis bestimmt werden sollen. So sagen, liebe Basis, das ist eine spannende Frage, die ich spannend finde, aber ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Oder dass man vorher sagt, das sind diese 10 Punkte oder diese 5 Punkte, die gibt's ohne Wenn und Aber, sonst gibt's kein Vertrag.
Ja, das Problem ist bei sowas, also einen Schritt weiter gedacht,
ja.
Wenn du so einen Katalog an Mindestforderungen hast, und das sind, sagen wir mal, mehr als eins oder zwei,
ja,
dann ist halt für den anderen relativ klar, das muss er machen.
Und mehr nicht, ja, ja, klar.
Und dann sagt er aber auch, mehr mache ich dann auch nicht.
Ja, klar. Hm. Ja, auch wahr.
Also das kann, ich habe jetzt hier nicht irgendwie so Verhandlungsdingsbums, bla und sonst was, irgendwas studiert, ja, so BWL-Scheiß oder was man da auch, oder vielleicht Psychologie oder so. Ja. Aber das scheint mir schon, das kann nach hinten losgehen.
Okay, ja.
Aber ich
vielleicht ist eher was für ein Wahlprogramm, so eine Nummer.
Oh, Wahlprogramm.
Ja.
Schwerfällig.
Okay, jedenfalls.
Ja, und du musst halt, das Ding ist ja auch, du kannst halt auch nicht jeden Fliegenschiss durch Mitglieder abstimmen lassen, weil sonst, nutze ich das ab und dann beteiligen sich irgendwie 3000 Leute und dann hast du auf einmal 10.000 Leute, ja, die dagegen demonstrieren und sagen, ey, wir haben das gar nicht mitbekommen. Dann kannst du natürlich immer noch sagen, ja, selbst schuld, aber so ganz richtig.
Ja, dann, ja, ne? Ja, schwierig. Jedenfalls, ja. Das Lustige, ich will das nicht nur einstreuen, bis ich vor Gott gesagt habe, es gibt bei Tagesschau.de einen Hintergrundartikel, der ein bisschen die Mitgliederstruktur aufbröselt, und da stand tatsächlich, jedes zweite Mitglied der SPD ist über 60 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, in spätestens 20 Jahren ist die halbe Partei ausgestorben.
Ja, kennst du die Ortsvereine?
Ja. Schon krass. Eigentlich muss man eigentlich nur warten, so 20 Jahre, und dann kommt man eh dran.
Nee, passiert nicht.
Du meinst, das gilt aber
generell für viele Entscheider, oder? In diesem Land. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein SPD-Problem.
Das ist halt Babyboomer, sind überall.
Genau, ja. Also.
Ich habe ja schon meine Theorie mit dem Immobilienmarkt in Berlin.
Ja, ja.
Stimmt.
Hm. In 25, 30 Jahren wird das hier alles, das wird lachhaft billig.
Ja.
Ganz sicher.
Okay, alles klar. Wir sollten mal über erbaulichere Themen reden.
Ja. Dieses Thema, was du jedes Mal anbringst und ich immer jedes Mal sage, ich hasse Weihnachten.
Heute ist der erste Advent.
So schlimm, ich will das nicht haben.
Das heißt, gestern war der Tag vor dem ersten Advent.
Morgen ist der Tag nach dem ersten Advent.
Und dann ist auch schon fast der zweite Advent.
Und wenn der fünfte Advent hast, dann hast du es verpasst. Ah ja.
Weihnachten.
Weihnachten ist scheiße. Ich musste gestern mir auf der IKEA-Toilette Weihnachtsmusik geben. Da lief Weihnachtsmusik.
Ich war diesmal bei IKEA gar nicht auf Klo.
Ja. Siehst du?
Aha.
Na, wo wir da echt so ein paar Stunden waren.
Ja, ja.
Sehr interessant. Ist mir gerade so aufgefallen.
Ja.
Naja, macht ja auch nichts. Weihnachten. Ich muss jetzt mal sagen, und das Gefühl habe ich schon seit bestimmt Anfang Oktober. Ich freue mich irgendwie dieses Jahr so sehr auf Weihnachten, wie gesagt, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Weshalb? Also ich.
Gute Frage.
Ja, also da, für mich ist Weihnachten halt die Zeit, wo es Lebkuchen gibt, so diese Herzsterne-Dings da.
Nee. Ich rede nicht von Dezember. Ich rede von Weihnachten. Ich rede von
Heiligabend bis Feiertag.
Ja, sagen wir mal, sind wir ein bisschen großzügig. Ich rede vom 22.
Also die Weihnachtswoche.
Vom 22. Dezember, ja, bis zum 31. Dezember. Sagen wir mal 1. Januar, sind wir mal großzügig, so die 14 Tage.
Ja, aber weshalb?
Was ist das Kernding? Familie oder Leute treffen, frei haben, was macht's aus?
Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen das Gefühl, es liegt daran, dass ich jetzt zum ersten Mal so Vollzeit über längere Zeit gearbeitet habe und sehr genau, zielgenau weiß, da werde ich fast 3 Wochen am Stück frei haben. Mhm. Dann fahren wir auch noch.
Quasi Beamter.
Ich bin kein Beamter.
Quasi Beamter.
Nee, auch nicht mal quasi Beamter.
Quasi,
genau,
quasi.
Genau das gleiche wie du, einfach Angestellter, nur mit dem Unterschied, dass ich in der Haftpflichtversicherung noch ein bisschen Rabatt kriege.
Ja, okay.
So. Weil Leute im öffentlichen Dienst
sind ja
anständige Menschen, ja, vertrauenswürdig.
Ja, ja. Preußische Tugenden, ja, ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass daran liegt. Wir fahren aus Friesland und eine schöne Familie und so, und da hat man irgendwie die 2 Wochen halt echt mal gar nichts zu tun.
Ich glaub, ja, doch, 30 C3 bist du noch. Protzen, oder?
Ja, das ist ja nun mal eine andere Geschichte, aber ne? Ich glaube, daran liegt das schon so ein bisschen.
Nee.
Aber ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau.
Das ist bewundernswert.
Weihnachten ist die Zeit, die kalt ist, und kalt ist nicht gut.
Weihnachten ist die Zeit, wo alle das Gleiche tun und Silvester auch.
Ja.
Und mit solchen Dingen habe ich tatsächlich ein Problem. Ich finde es schlimm, mich allgemeinen Strömungen anzuschließen. Ich mache gern Dinge, weil ich sie machen will, weil sie sich aus mir selbst daraus ergeben haben. Das ist Weihnachten mal gerade nicht.
Und deshalb fährst du jetzt auch mit allen anderen zum 30C3.
Dass wir das, also
Da bist du in der Natur der Sache, dass es dann nur dann funktioniert.
Ich habe tagelang gesagt, ich will auf gar keinen Fall hinter ein Ticket gekauft. Das drückt die Ambivalenz aus und das kann man ja dann bewerten, wenn es passiert ist. Ja. Wird man sehen. Aber Weihnachten ist noch ein bisschen weitreichender als der 30C3, glaube ich, so in der Gesellschaft. Und das finde ich halt wirklich, wirklich schwierig. Und das ist halt eben, das umfasst Musik, das umfasst Essgewohnheiten, das umfasst Weihnachtsfeiern, das umfasst furchtbar viele Dinge, die man dann einfach nicht komplett ausblenden kann. Und trotzdem versuche ich Weihnachten weitestgehend zu ignorieren. Auch wenn ich vielleicht dann tatsächlich am Ende dann doch immer 2-3 Tage ganz froh bin, dass ich mal zu Hause bin und bekocht werde. Aber das ist es dann auch schon.
Also es könnte gut sein, dass dieses Weihnachten, dass ich das erste Weihnachten, was kommt, Last Christmas frei wird für mich. Das finde ich schon
groß. Ich habe es auch noch nicht gehört bisher.
Na, für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hören würde, ist eher gering, weil ich keinem Autoradio ausgesetzt bin.
Ja.
Und aber in der Supermarkt
ist gefährlich. Kann schon mal passieren.
Oh, ja, genau. Mein Kaisers hat schon gerade. Mein Kaisers, der spielt ja normalerweise so die besten Hits der 90er Jahre. Und Disco-Musik. Und die haben jetzt vor kurzem, stellen die jetzt, glaube ich, auf die Weihnachtshits der 90er Jahre um.
Oh mein Gott.
Ja. Ich sag ja, das ist, neben dem Suicide ist irgendwie der Kaisers hier irgendwie der Top-Club auf der Warschauer.
Ich kann ja mal kurz erklären, wie mein Weihnachts...
Gern.
Erzähl mal. Wie ist Weihnachten aus Friesland?
Wie das ablaufen wird bei mir. Ich habe, glaube ich, ab dem 19. Urlaub, weiß ich gar nicht so genau.
Faules Pack. Ich muss bis Freitag noch durcharbeiten.
Wie du musst oder du willst?
Naja, also ich wollte jetzt dafür keine Urlaubstage nehmen.
Also willst du.
Sehe ich auch so. Ich versuche auch durchzuarbeiten, sogar auch nach den Feiertagen.
Ja, alles Quatsch.
Das heißt, ich gehe erst am Samstag den 21.
Alles Unsinn, alles Unsinn. Guck mal, das kann ich jetzt mal erklären, warum das Käse ist, ja.
Zumindest da bin ich aber gespannt.
Zumindest für mich.
Ich finde, die sinnlosesten Tage, an denen man Urlaub nehmen sollte, sind die, wo eh keine Sau arbeitet.
So. Ja, wann kann man tun lassen, was man will? Ich kann mir das schon vorstellen. Ja.
Zum Beispiel Vimeo-Filme gucken den ganzen Tag mit Kollegen und sich über. Ja, ist schon schön.
Das wollen wir so,
und die
so
Tage
so.
Kann man woanders die besser gebrauchen. Ja. Zum Beispiel, wenn Stress ist und alle anderen, naja,
rumhocken. Genau, ab dem 19. habe ich Urlaub.
Das ist der Mittwoch, oder?
Nee, Donnerstag.
Donnerstag, ja.
Dann habe ich also 2 Urlaubstage, Donnerstag, Freitag. Freitag fahren wir nach Ostfriesland. Kurz erklären, warum das sinnig ist. Das sind 2 Urlaubstage, ja? Also vom 19. und letzter Urlaubstag ist der 3.
Ja, du musst am 23. und 24. musst du keinen Urlaubstag nehmen.
Genau.
Ich muss aber keinen Urlaubstag nehmen.
Stimmt nicht. Am 24. habe ich Dienst frei. Das ist okay. Und am 31. habe ich Dienst frei.
Aber am 23. musst du auch einen Urlaubstag nehmen.
23. muss ich einen Urlaubstag nehmen, 25., 26. ist Feiertag. 27. muss ich einen Urlaubstag nehmen, also 19., 20., 23., 27., dann 30. muss ich einen Urlaubstag nehmen, 31. Dienst frei. 1. Feiertag, 2. 3. habe also 7 Urlaubstage aufgebraucht.
Ja.
Und gehe am 18. nachmittags um 5 aus dem Büro.
Ja.
Und komme erst am 6. morgens um 8 wieder. Das sind fast 3 Wochen.
Okay.
Wenn man es darauf anlegt, in der Zeit möglichst lange frei zu haben.
Fast 3 Wochen für 7 Tage finde ich günstig.
Ja, kann man machen.
Wenn man das in der Zeit haben will, aber das hat auch viele andere Verpflichtungen, die in der Zeit dann passieren, die man nicht unbedingt, also gut, wenn man die 2 Tage nimmt und dann sofort in ein Flugzeug steigt und 3 Wochen weg ist, ist das natürlich sehr effizient.
Naja, ich habe das aber auch schon durchgeplant, das ist auch effizient, ja, also pass mal auf. 19.
Ja, aber wenn du schon durchgeplant hast,
ja, wollte ich gerade fragen.
Riecht es ja irgendwie nicht nach Entspannung, oder?
Natürlich, das ist die
Erholungsurlaub.
Hallo, das ist die total geplante.
Weihnachten ist kein Erholungsurlaub.
Das ist die geplante Entspannung, ja. Das muss man doch, das wird man doch mal planen dürfen. Also, am 19. habe ich einen Tag hier, da bin ich nur, also da mache ich nichts.
Nein, was du da machen wirst, du wirst packen. Und du wirst stressvoll packen. Du wirst nur stressig packen.
Ach, Bullshit.
Und zur Post gehen und zum Scheiß.
Nein. Also am 19. bin ich hier, da hat die Frau abends am Bogenschießen, dann passe ich, habe ich so quasi 3,5 bis 4 Stunden, wo es zu einem erhöhten Stresslevel kommen könnte.
Achso, Rest des Tages muss die Frau führen.
Nein, erhöhen könnte, wenn das Kind dann abends quengelig wird und es besondere Aufmerksamkeit bedarf und so, dann könnte es sein, dass das etwas Stress, aber ansonsten wird es ganz ruhig sein. Am 20. fahren wir morgens um, weiß ich gar nicht, 8 oder 9.
Das ist ja auch nicht so wichtig.
Nach Ostfriesland, genau. Also ich wollte nur mit ausdrücken, schon was früher. Also da schlafe ich nicht aus, ja, sondern.
Ne? Ja, schön.
Morgens. Dann Samstag, dann fahren wir halt nach Hause. Dann Samstag werde ich am 21. mich in einen Bus setzen, irgendwann, so gegen Mittag. Und nach Emden fahren. Dann wird da Bundesliga geguckt.
Ach, Emden in Bundesliga.
Ja. Und dann
Bundesliga in einer Kneipe. Oder?
Nee, so bei Freunden.
Ach so.
Irgendwie abends gibt es dann noch Bier und Erdnusscurry.
Schon wieder Erdnusscurry.
Der Punkt gefällt mir allerdings.
Ja.
Jetzt wird's interessant mit den Weihnachten.
Am 22. Deshalb übernachte ich in Emden, muss ich nämlich in Oldenburg sein, weil ich da brunchen werde mit mehreren Menschen.
Das ist
fahre dann. Was denn? Das ist sehr schön. Und dann nach diesem.
Mein Kopf läuft Jeopardy-Musik.
Nach diesem Brunch, ja.
Ja.
Um 13 Uhr. Sag mal, ich bin um 15 Uhr zu Hause, schon ein bisschen übertrieben. Dann fängt für mich 22. 15 Uhr, da fängt für mich dann Weihnachten an.
Was machst du dann? Du wirst dann auch die ganze Zeit nur Dinge tun und werkeln. Und
nee, am 22.
Wann packst du die Geschenke ein?
Am 22. ist schon alles dann getan, wenn wir losfahren.
Ah, das heißt, du wirst also am Donnerstag, den du freigeplant hast, für Geschenke und Packen benutzen.
Ich finde das nicht so sonderlich. warte doch mal.
Herr Brun, ich entdecke da versteckte Dinge.
So, also ich finde, das muss ich auch mal sagen. Das haben wir jetzt mal, um das mal noch mal auf IKEA zurückzukommen und auch hier den Küchenaufbau. Ja. Du standst echt unter Strom, ja?
Ja.
Allein dadurch, dass du hier so ein paar Dinge machen musst, entspann dich, atme mal tief durch, dann dauert das 10 Minuten länger, das stört keinen Arsch. Und das gilt insbesondere für meine Klamotten, die ich einpacken muss. So, wie gesagt, ab dem 22 um 15 Uhr, da ist dann Weihnachten für mich. Da sind alle Geschenke an den Orten, wo sie sein sollen, sie sind alle verpackt, da habe ich dann nichts mehr zu tun. Und dann wird an dem Tag wahrscheinlich, mache ich mir mit meiner Mutter über das Weihnachtsessen vermutlich und dann war es das auch schon. Am 23. Der 23. Der ist unnütz irgendwie, glaube ich, weil da ist echt nichts los. Ist auch nichts geplant. Mal gucken, was da passiert. Dann 24. ist irgendwie klar. Abends essen und danach gehe ich dann noch vielleicht zu Hilke nochmal da essen. Weiter essen.
Ach, der Herr ist zweimal.
25. dann muss man halt irgendwie, oder 26. irgendwie zur einen Familie, dann zur anderen und dann wird auch abends immer noch
das
gegessen.
Das ist auch schon wieder dieses zu einen und zu anderen. Das
nö, das wird doch weiter, oder? Setzt Ortswechsel voraus, die 3,5 Kilometer voneinander entfernt sind. Also komm, jetzt stellt euch mal alle nicht so an, das ist echt fürchterlich. Ihr wollt es mir malig machen, obwohl es nicht funktioniert.
Nee, ich will es nicht malig machen.
Ich bin selbst.
Ich habe großen Respekt vor Menschen, die Weihnachten mögen
oder auch weitere Familien haben. Ich habe hier auch mal den Weihnachten in Ostfriesland und schlimme Winter aufgeschrieben, denn vor ein paar Jahren hatten wir so richtig schlimme, so schneeige
Weihnachten. Das ist das Schlimmste. Ich habe ja
mit Schneeverwehung, wir haben dann so Straßen, da ist das Land ein bisschen erhöht und hat man so Wälle an der Straßenseite, die so ungefähr 2 Meter hoch sind. Und die waren quasi befüllt mit Schnee. Und selbst da habe ich mich durchgekämpft und habe das Fahrrad drüber getragen, bin immer wieder eingebrochen im Schnee und steckte bis zur Hüfte drin. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich bei Hilke war. Mir war saukalt, aber es war alles gut. Die Welt war in Ordnung.
So. Ja, das ist das Schlimmste, was ich mir hier in Berlin erwarte. Berliner Winter.
Aber ich bin gerade etwas fasziniert, weil meine Planung von Weihnachten ist relativ einfach. Es gibt nämlich keine. Das ist schon mal sehr entspannt.
Ja, meine Planung sieht aus, dass ich irgendwann am Samstag oder Sonntag mich dazu aufraffe, in die ICE zu steigen, also das Gitter zu fahren.
Oh, das mache ich erst am 24., ja, weil da ist es dann ruhig, auch nur, weil meine Mutter irgendwie ziemlich viel Stress macht und unbedingt mich sehen will, deswegen mache ich das auch mal, fahre nach Hause. Aber
genau, also wenn ich mich halt aufgerafft habe, in den Zug zu steigen, dann steige ich halt in den Zug rein und dann irgendwann komme ich an und dann lege ich mich hin und dann warte ich, bis es durch ist.
Genau.
Und steige dann in den Zug ein nach Hamburg.
So. Ja, so ungefähr. Vielleicht zwischendrück aber mal kurz zur Arbeit, weil...
Jetzt natürlich, ne, ich habe jetzt hier nochmal Konventionen, habe ich notieren lassen von meinem hier Pet-Sklaven vorhin. Das ist ja, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist ja auch im größten Teil nicht sozusagen durchgeplant und ich habe mir da was entworfen, das mit vielen Leuten abgesprochen und Termine ausgemacht oder so, sondern es sind ja einfach so Konventionen. Ich weiß ja, wie es kommt.
Ja.
Ja, ohne dass ich jetzt irgendwie großartig was dafür getan hätte, dass das irgendwie bei irgendjemand hätte durchgesetzt werden müssen.
Ja, so. Heiligabend wird immer am 24. sein.
Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, der Ablauf ist da irgendwie relativ eingefahren. Also ich weiß halt, was da kommt, deshalb kann ich das auch einigermaßen sagen. Und dann ist halt 24. Abends essen, 25. 26. auch. Und am 27. werde ich dann morgens irgendwann nach Esens fahren, so gegen 10, denke ich mal. Setze mich da in den Zug und fahre nach Hamburg. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet in den nächsten Tagen. Und dann fahre ich entweder am 30. Abend oder am 31. Morgen zurück. Genau, das ist
das Einzige, dieses, was mich hier erwartet, was mich normalerweise, wenn ich nach Hause fahre, nicht stört, weil es ist ein schlimmes, bekannte Umgebung, dass es beim 30C3, ich nicht weiß, was mich erwartet, deswegen fahre ich schon am 26., um den Abend zu nutzen, um mir alles in Ruhe anzuschauen, wenn alles ruhig ist.
Ja, kann man machen.
Ja, nee, ich lass nicht. Ich will aber nicht noch einen Weihnachtstag nochmal
ausfallen lassen. Vor allem will ich halt dann einchecken und dann morgens um 10 so an der Schlange vorbeischlendern.
Ich komme ja erst nachmittags an. Bis dahin wird sich alles schon abgebaut haben. Also ich nehme nicht an, dass ich vor 14 Uhr da bin.
Ah, okay.
Konvention. Ist aber das, was ich immer als Problem davon habe, dass ich mich Weihnachten nicht frei entscheiden darf, das tue ich sehr gerne, hatte ich vorhin auch schon mal drin. Und wenn Menschen einem Vorwürfe machen, dass man sich nicht an die Konvention hält, das finde ich nicht gut. Schlimm. Dass man nicht am 24. an dem richtigen Ort ist oder dass man überhaupt vielleicht gar nicht da sein mag an der Zeit, was ja irgendwie auch manchmal ganz nett ist. Dazu der Tipp, der auch im Pad steht, Weihnachten nach London fahren. Ich habe es früher so betrieben, dass ich von 3 Jahren...
Das ist doch der Wahnsinn auf der Straße, oder?
Nein, Moment. Dass ich zumindest von 3 Jahren ein Jahr auf gar keinen Fall hier in Deutschland sein wollte oder zumindest nicht in meiner Heimat, um einfach die Zeit dann auch wirklich zu nutzen für andere Dinge. Und ich war ein Jahr in London und zwar genau 4-5 Tage vom, ich glaube, 22., 23. bis zum 26. Da sind wir zurückgeflogen und da war nichts los.
Wie,
also, der Hammer ist, oder der Tipp ist, was viele nicht wissen, das schon nicht überhaupt niemand weiß, und deswegen ist es der Geheimtipp schlechthin. Am, ich glaube, 2. Weihnachtsfeiertag, am 1. ist es auch so ein bisschen so, ist in London kein Nahverkehr an, es fahren keine Taxis, es gibt keine Autos, es haben keine Geschäfte geöffnet, es gibt ein paar Kirchen, an denen irgendwelche Menschen was machen, ansonsten ist der Rest bei seinen Familien, die hängen da einfach 2-3 Tage am Stück ab. Die Stadt ist quasi im, Afterlife oder wie heißt das? Also es wirkt, als wäre irgendwie eine
so Ruhezustand, ja.
Ja, genau. Also irgendwie Katastrophe passiert, alle Menschen weg und die Stadt ist leer. Episch ist.
Aber wie bewegst du dich dann fort, wenn es keinen Nahverkehr gibt?
Zu Fuß. Das geht auch ganz gut. Also so, wenn man nicht gerade jetzt bis zum Stadtrand will, wenn man da auf einem guten Zentrum natürlich ganz, ganz gut wohnt, Jugendherberge oder irgendwas, da gibt es ja einiges, waren wir damals auch, die uns auch bekocht haben in der Zeit, kann man zu Fuß ganz gut rumlaufen, ist eine großartige Atmosphäre.
Ja.
Und das Tollste ist Liverpool Street Station und vermutlich auch jeder andere Bahnhof. Der Bahnhof ist offen, komplett beleuchtet, aber es fuhr wirklich nur das Stansted Express zum Flughafen. Sonst fuhren keine Züge. Und es stehen da auch keine Züge. Und dieser Bahnhof, kennst du wahrscheinlich, das ist ein riesen Bahnhof mit tausenden von Menschen, wahrscheinlich mit 20.000 Menschen pro Tag, die hier durchlaufen oder mehr. Pro Stunde vielleicht 10 Leute. Und du kannst über alle Gleise rüber gucken und du hast eine Atmosphäre, die ist besonders gleich. Und deswegen der Tipp, fahrt am Weihnachten, also die beiden Weihnachtsfeiertage oder vielleicht auch ein paar Tage länger nach London. Vielleicht gilt das auch für andere Städte. Ich habe bisher nur London exploriert und ausprobiert. Ist der Hammer. Kann man sich auch nicht in Deutschland vorstellen. Hier ist es nicht so, aber die Briten scheinen da, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich mag es nicht geändert haben, aber vor 6-7 Jahren war das noch so. Komplett tot, die Stadt, komplett ausgeschaltet.
Ja, krass.
Das finde ich auch nochmal schön. Ich mag das ja generell, dass das irgendwie dann alles ein bisschen ruhiger wird. Und das,
dagegen ist nichts einzuwenden.
Nee, ja, ich werde da wilder.
Das finde ich nur. Wilder?
Ja, ich werde rumzuhören. Also vor allem, weil ich halt weiß, dass dann, wenn ich in das Gitter bin, da dann nichts los ist, dann werde ich halt auch. Ich bin so in Berlin entspannt. Und da hasse ich die Action. Und wenn ich in das Gitter bin, fehlt mir die Action. Das ist so.
Aber das kenne ich auch von mir zu Hause. Also ruhiger heißt nicht, dass man dann. Also zu Hause ruhig sein bei Eltern geht auch irgendwie nicht so gut, finde ich. Aber die Zeit dann nutzen, um vielleicht woanders zu sein, an einem Ort, wo man die Ruhe auch ein bisschen wirken lassen kann, das ist schön. Also Weihnachten wegfahren und auch wirklich mal eine Woche einfach nicht da sein, finde ich cool. Muss ich dringend mal wieder machen.
Ja. Kann man tun. Ja. Ich wollte einfach nur.
Dann machen auch die Urlaubstage Sinn, um das mal so als Zirkelschluss
zu. Ist übrigens lustig, wenn ihr alle so Weihnachtsmuffel seid, dass wir hier so eine Weihnachtssause geplant haben. Aber.
Wer hier Weihnachtssause?
Ja, nee,
alles gut. Du willst mir auf meine Liste der. Herr Brun führt eine. Für Herr Brun führt bei mir. Für mit über meine Partys, die ich nicht abgehalten habe, eine Liste.
Ich erkläre das Kapitel hiermit für beendet. So.
Was steht denn schon mittlerweile auf meiner Liste von Partys, die ich unbedingt hätte machen müssen?
Nach deiner Meinung? Hast immer noch keine Einweihungsparty gemacht, das kommt aber noch, weil du hast ja noch keine Küche. Das ist ein gutes Argument gewesen.
Ja, aber das Argument wird weiterhin bestehen, dass ich einfach keine Einweihungsparty haben möchte.
Warum nicht?
Das ist ein Menschenparty.
Ja, dann lad doch wenigstens mal 5 Leute ein und kauf was zu essen.
Aber ist das hier gemütlich? Nein.
Natürlich.
Doch.
Nein.
Wenn der Riesenberg an Pappmüll da weg ist, ja, in dem diese ganzen komischen Schubladen und was auch sonst noch was drin war, dann ist es wieder super gemütlich. Ich weiß gar nicht, was
du meinst den Mount Pappe?
Ja. Genau.
Mount Pappschee.
Mount Papp.
Mount Papp.
So.
Ja.
Sind die 3 Fragezeichen.
Genau. Vor 2 Tagen gelesen. Die 3 Fragezeichen sind erfolgreicher als Lady Gaga und zwar im iTunes Store Europa. Sind sie der erfolgreichste Künstler schlechthin? Umsatz ist, glaube ich, 500 Millionen Euro in Zeit, habe ich jetzt nicht im Kopf, kann man nachlesen.
What the fuck?
Die drei Fragezeichen sind der erfolgreichste Künstler der Zeit.
Wie alt ist die drei Fragezeichen? 20, 30 Jahre?
Frühe 80er, mittlere 80er, ja.
Und vor allem wahrscheinlich sind die der Großteil der Konsumenten eher über 30? Mhm. Ja, so in etwa?
Ja. So. Jede Veröffentlichung, jedes Hörspiel, also Album, keine Ahnung, ja. Jede Veröffentlichung erreicht Goldstatus, weil binnen 4 Wochen 100.000 Stück davon verkauft werden.
Krass.
Von jeder Folge.
Ich habe letztens noch gesehen, die werden ernsthaft noch auf Kassette verkauft.
Ja, auf Kassette, vielleicht sogar auf Schallplatte oder so, weiß ich nicht.
Oh, das wäre genau. Ja wirklich krass.
Gab es früher mal, gibt es bestimmt auch wieder CDs online. Also ja. Und es ist eigentlich super billig produziert letztlich. Das hat mich als Kind schon genervt, aber das ist halt noch ein anderes Thema. Krass, auf jeden Fall.
Ja, aber kann man sich mal durchlesen. Die Zielgruppe ist einfach mitgewachsen.
Die Zielgruppe ist auch wirklich in so einem Automatismus unterlegen. Klick. Ja. Neue Folge, Klick. Krass. Ja.
Jedenfalls, wenn wir schon beim Konsum sind.
Finde ich hier nur 2 Hörbücher, wenn ich nach die 3 Fragezeichen bei iTunes suche?
Nee, sind alle drin. Das ist ein richtiger Store. Hörbücher? Das sind normale.
Hörbücher hier. Zeig mal 2 an.
Meines Wissens nach sind alle drin. Weil sie der erfolgreichste Künstler bei iTunes sind, müsste man schon ein bisschen was drin haben.
Ja, ich guck mir das zu Hause mal
auf einen an.
Genau, wenn wir schon beim Einkaufen sind und für die Leute, die doch Weihnachten feiern möchten, aber doch nicht vor die Haustür gehen wollen, der Geheimtipp: Amazon verkauft wieder echte Weihnachtsbäume. Und zwar werden die ganz lustig, kann man verschiedene Größen kaufen, beginnen bei 30 Euro bis 55 Euro, die sind dann 1,85 bis 2,10 Meter hoch. Und die werden ganz lustig verpackt. Hier so in so einem Karton, in einer Folie, in so einem Netz und dann in so einem Karton und werden per UPS geliefert. Ganz lustig.
Dann falten die sich auf.
Ja.
Interessant.
Ist nicht uncool gemacht. Und man kann sich halt so einen Weihnachtsbaum nach Hause liefern lassen. Das war eine lustige Idee. Und der ultimative, zum Ende dieser Sendung noch der ultimative Geschenktipp, falls ihr keine Ahnung habt, es gibt eine verschiedene Anzahl von Wurststräußen.
Gott.
Das ist sehr empfehlenswert. Das funktioniert eigentlich immer. Und ist, glaube ich, die Geschenkidee. Ja.
Ja.
Das war's. Und wie immer, ihr folgt uns auf Twitter, @anycast, auf ADN, @anycast, auf Flatter, anycast, auf Facebook, facebook.com/anycast.podcast und wie immer ganz neu auf YouTube, youtube.com/anycast, over 9000 zusammengeschrieben.
Ja. Ja, ich wünsche, ich hätte es noch einen Schlusspointe, aber ich glaube.
Das war's, oder?
Das wird nichts mehr.
Das war die Folge 41.
Drauf. Oh, die nächste Folge ist 42.
Bis dahin verbleiben wir und wünschen gute Nacht, guten Tag und guten Morgen.
Eine stressfreie Zeit. Bis dann.
Und einen wunderschönen zweiten Advent. Oh.
Thank you. Thank you.